After you do the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportrad 360, die Sofa-Quarterbacks, College Football. Am Montag haben wir in der NFL noch den Overreaction Monday zelebriert und da dachte sich USC, komm, in die Party steigen wir mit ein und entlassen den Headcoach. Wunderbar. Das heißt, wir haben Gesprächsstoff, dazu nicht gepfiffene Targetings, etwas fragwürdige Defense Calls und so weiter und so weiter. Und da haben wir noch gar nicht Nebraska in der Liste. Also, es gibt vieles zu besprechen und Texas auch nicht. Es sind drei unserer Sofa-Quarterbacks am Start. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian.
Unfall gucken war schon immer meine Stärke und ja, ich hatte am Wochenende die Jaguars.
Ja, mit neu USC Head Coach Urban Meyer, genau. Sal Mita ist auch am Start. Ich glaube, er kann sich nicht entscheiden, was gerade besser läuft, seine Longhorns oder seine Giants. Hello, Sal.
Servus, y'all. Welcome, everyone.
Und Jan Wegwert ist auch am Start, der am Wochenende ja Zeuge des Wegwert Bowls wurde. Hallo, Jan.
Moin, moin. Das ist aber gar nicht so relevant. Viel relevanter ist eine andere Frage, die du gerade schon angesprochen hast, nämlich USC, und wir haben da ja nun einen Kandidaten, der in der NFL sehr erfolgreich war, sogar mal in einem Super Bowl war und der jetzt endlich seinen Traumjob bekommen kann. Jeff Fisher, go for it.
Das ist natürlich auch ein heißer Take, aber also wenn Jeff Fisher Headcoach bei USC wird, weiß ich nicht, ob ich noch jemals ein USC-Spiel einschalten werde. Das ist die große Frage.
Wir brauchen Axel,
Axel hat Beatwriter, Betonung auf Beat. Weil ich glaube, der haut dann alles klein und kaputt. Gut, also, Sie merken schon, liebe Zuhörer, es geht richtig zur Sache hier. Und dann fangen wir halt an mit diesem kleinen USC-Schocker. Nämlich am Wochenende hatte USC gegen Stanford gespielt, was regelmäßig passiert, aus einfachem Grund, dass die ja beide in der Pac-12 spielen. Die Pac-12, die übrigens drei von vier Teams im Augenblick stellt, die bisher immer in der Power 5 noch kein Spiel gewonnen haben. Das vierte ist Florida State, da kommen wir später zu. USC spielt also gegen Stanford und verliert 28-42 in einem Spiel, wo es zur Halbzeit 21-10 für Stanford stand und 35-13 nach dem dritten Quarter. Und ja, Christian. Clay Helton sucht jetzt einen neuen Job. Clay Helton, der gefühlt seit dem Tag, wo er den Vertrag unterschrieben hat, direkt auf dem Hot Seat saß, ist jetzt der dritte Head Coach in Folge, der während der Saison entlassen wird. Wir erinnern uns alle, wie es bei zum Beispiel Lane Kiffin lief. Quo vadis USC?
Ja, irgendwie dieses September-Feuern ist eine USC-Spezialität. Ich musste auch bei dem Interview direkt an dich denken, des Eddies. Er sagte ja, er konnte es nicht mehr aushalten, USC dagegen Stanford zu sehen. Ich dachte, emotionale Entscheidung, Nicola, ist doch genau eine Spezialität für dich, oder? Hast du bestimmt dich gefreut über dieses gute Prozessmanagement bei USC?
Ja, vor allen Dingen, also gerade im Sport führt das sehr weit, dieses immer, also, ne, also egal welcher Sport, ich glaube, HSV und Schalke-Fans werden mir zustimmen.
Ja, keine Ahnung. Also hier ist der Punkt bei USC. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die um National Championships mitspielen können, vom Programm her. Kalifornien ist immer noch ein Hotbed, was das Recruiting betrifft. Der Nordwesten findet man mittlerweile sehr viel Talent in Oregon, in Washington. Auch in Utah, den einen oder anderen sehr guten Spieler in Arizona. Und USC ist immer noch eine nationale Marke. So, das heißt, am Recruiting wird es nicht scheitern. Und die Conference müssten sie eigentlich dominieren, so wie Ohio State das mit der Big Ten zumindest ein Stück weit macht. Auch wenn die Spitze in der Big Ten vermutlich näher an der nationalen Spitze ist als in der Pac-12. Oregon kann da sein, Washington ist es dieses Jahr nicht. Hätte aber das Potenzial dazu. So. Jetzt rennt USC ständig seinen Ansprüchen hinterher. Bitte korrigiert mich, liebe Kollegen. Es war in den letzten Jahren immer so, dass das Helton irgendwie Mitte der Saison quasi gefeuert war, dann 3-4 Spiele gewonnen hat, vielleicht ein Bowl-Game gewonnen und dann hieß es, nee, wir machen was.
Ja, zwischendurch haben sie einmal den Sportdirektor geopfert. Vor 2 Jahren, glaube ich.
Und wir wissen auch, dass der AD von Cincinnati kam. Das heißt, da würde ich vielleicht mal ein Auge hinwerfen. Richtung Ohio. Oder auch Ohio in Florida. Und wie gesagt, für mich kann USC immer noch ganz vorne mitspielen. Ich ziehe den Hut vor Helton, wie lange er sich da gehalten hat. Weil Geduld ist normalerweise auch nicht die Stärke bei den Trojans. Aber es ist schon sehr bizarr, jemanden dann am zweiten Spieltag zu feuern. Also, ich find's schräg. Stanford natürlich in Woche 1 gegen Kansas State untergegangen und ja, man hätte auf die Idee kommen können, dass sie jetzt mit 40 verlieren. Wir haben deutlich gewonnen. Das ist Football. Ja, 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber der Job ist schon immer noch sehr attraktiv, finde ich. Und es gibt ein paar offensichtliche Kandidaten. Aber ich sag mal so, dieser ganze Prozess wirft halt auch kein gutes Licht auf die Trojans. Ich glaube nicht, dass sich davon jemand beeindrucken lässt, wenn er mit Geld zugeballert wird und den Ressourcen, die USC hat. Aber ja, es ist mit Sicherheit keine kleine Herausforderung, die Trojans wieder zu einem nationalen Contender zu machen.
Ja, als ich, wann war ich denn da? Thanksgiving 2018 war ich in LA. Das war ja diese erste Saison, die mit Losing Record war, Jan. Und da war er eigentlich schon gefühlt gefeuert und hat sich dann immer noch für 2 weitere Jahre gehalten. Und ja, das war jetzt, dass das jetzt der Loss zu viel ist, muss ich zugeben. Also ich meine, ich habe das Ergebnis zur Kenntnis genommen am Sonntagmorgen, aber dachte so, naja, gut, USC mal wieder eine Enttäuschung, aber das hatten wir die letzten Jahre ja viel zu oft. Aber jetzt nicht, dass es dann plötzlich quasi ausschlaggebend ist dafür, dass man den Headcoach feuert. Ja. Das heißt 12 Millionen Buyout übrigens, ne? Also USC lässt es ja auch ein bisschen was kosten.
Die Entlassung kommt natürlich zu einer Unzeit. Das ist natürlich, ja, müssen wir nicht drüber reden. War ein ziemlicher Schocker für mich auch. Also das nach 2 Spieltagen, dann kann man es auch eigentlich, hätte man es gleich lassen können. Vielleicht 3 Sätze zum Spiel. Der erste, oder 3 Gedanken zum Spiel, wenn ich überhaupt 3 zusammenkriege. Der erste, aber der ist der naheliegendste. Parker Lewis, der Coole von der Schule, der Kicker, in dem Fall Personalunion mit dem Kicker von USC, der beim Opening Kickoff eine Ejection bekommt für Targeting. Das ist, also dass das ein Kicker macht, ist schon ziemlich gut. Und die Nummer, also dieser Tackle in sehr großen Anführungsstrichen, war auch ziemlich gut. Daran lag es natürlich nicht. Also
dass hier Jesus, dann, Jesus auf dem Zuckerhut, Arm ausgestreckt und bäm.
War wirklich, wirklich schön. War ein schlechtes Spiel der Trojans, undiszipliniert. Stanford war nicht wirklich besser, hat weniger Fehler gemacht einfach. Also es waren jetzt, damit mit den Fehlern sind jetzt nicht unbedingt Turnovers gemeint. Es gab insgesamt nur einen, der war allerdings wirklich kostbar, war ein Pick 6. Ich muss den Namen erwähnen, weil wir ja alle auf Namen stehen, aber wenn ein Defender Caillou Blue Kelly heißt, dann finde ich, ist das eine Erwähnung wert. Ein Cornerback von Stanford, der auch sonst ganz, ganz gut ist.
Caillou Blue klingt auch irgendwie wie ein Chip, ne?
Ja, Junge. Vor allem waren es Strafen, gerade in Halbzeit 1. Das war halt das große Problem von den Trojans. Sie haben insgesamt über 100 Yard Strafen bekommen. Die Offense war im Schlafwagenmodus. Stanford hat einfach die Chancen dank 1-2 Big Plays genutzt. War ein langer Lauf dabei. Das Pass-Game hat ganz gut funktioniert. Aber vielleicht, das ist jetzt eigentlich ja nur wirklich ein Nebenkriegsschauplatz. Denn das, was Helton da passiert ist, also insgesamt ist das einfach ein Beispiel, wie man es nicht macht. Also der war ja im Grunde genommen eine Lame Duck seit Beginn. War ja Aushilfs-Headcoach, Interims-Headcoach, einmal nach Kiffin und Orgeron, einmal nach Sark, und war dann, als er ein Fulltime-Headcoach wurde, war er wirklich vom ersten Moment an unter Druck. 2016 die erste volle Saison, das war diese Saison mit dem unglaublichen Sieg im Rose Bowl gegen Penn State in diesem Wahnsinnsspiel. 17 dann die Pac-12 gewonnen. Aber letztlich war es ja einfach so, bei jeder einzelnen Niederlage, egal wann, hat sofort der Stuhl angefangen zu brennen. Und Nicola, du hast gerade Schalke erwähnt und irgendwie so ein bisschen hatte das was von Jens Keller. Nur, dass Clay Helton nicht so ein Entlassungsgesicht hatte, wie Jens Keller das schon von vornherein hatte. Immer bei jeder Niederlage hieß es, na, jetzt, das ist das Spiel der Wahrheit, demnächst ist er gefeuert. Und das Problem ist natürlich nicht nur, dass das Helton betrifft, sondern es betrifft das Recruiting. Helton ist ein guter Recruiter, ist auch ein korrekter Typ. Das hat man gemerkt jetzt auch an den ganzen Kommentaren zu seinem Abschied und zu seinem Abschiedsposter. Also das ist jemand, der glaube ich, nicht verkehrt ist. Vielleicht ein bisschen zu nett fürs Business, das kann sein. Und dass ein so guter Recruiter, der ja USC auch jetzt in den letzten Jahren immer so an den Top 5 dran hat, und das ist jetzt auch nicht was, was automatisch passiert, weil man hat natürlich Alabama und Georgia und Clemson und Texas und so weiter, hatte dann diese wirklich grotesk schlechte 2020er-Klasse, weil natürlich es leicht ist, Recruits davon zu überzeugen, hey, komm zu meinem Programm, weil bei USC weißt du noch nicht, der Headcoach ist doch jede Woche, kann er gefeuert sein. Jetzt ist es genau so passiert, dass er wirklich nach jeder Woche oder nach jeder Niederlage hätte gefeuert sein können. Jetzt ist er gefeuert. Und ja, man kann sich ja eigentlich sicher sein, dass es jetzt einen dicken Namen geben wird. Es ist natürlich möglich, dass Boone wegen seiner Cincinnati-Vergangenheit halt Luke Fickell bemüht. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt der erste Name ist, mit dem man die Booster, die sicherlich eine große Rolle dabei gespielt haben, ob man die damit ruhig stellen kann. Das ist die Frage, weil die haben sicherlich einen großen Einfluss jetzt gehabt. Und jetzt hat man erstmal eben einen Interimscoach. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr neu besetzen wollen, halte ich für unwahrscheinlich. Ist wahrscheinlich eher sinnvoll, dann relativ früh für das Recruiting des kommenden Jahres, also vor der Early Signing Period, dann eben einen Headcoach vorzustellen. Haben jetzt eben den Dante Williams als Interimscoach. Wie gesagt, ich glaube, es wird einen dickeren Namen geben, einen Namen, der irgendwie ein bisschen mehr zu diesem Programm passt. Also Mike Bone wird da halt dann schauen, wie er dann ziehen kann. Vielleicht ja ein Coach von den Jacksonville Jaguars, der da vielleicht in einem Spiel schon unglücklich ist, oder eben irgendeinen anderen größeren Namen. Aber ich glaube, da wird es keine neue Lösung von intern geben. Das halte ich für ausgeschlossen.
Ja, das würde ja Bobby Petrino in den Schatten stellen, wenn Meyer das macht, aber gut. Sal, vor 15 Jahren haben wir USC und Texas in diesem fantastischen Finale gesehen. Das Gefühl irgendwie, beide sind weiterhin auf der Suche, wie sich das wiederholen lässt. Wo bist denn du optimistischer, Texas oder USC, dass das tatsächlich schnell wieder aufwärts geht?
USC. Like, as you know, the names of those programs are all attractive. But first of all, Clay Helton was the senior quarterback when I was a sophomore at Clemens High School in Sugar Land. So, of course, there is a close connection to the Helton family. Also, I don't know if Kim Helton was a coach at U of H when I was there as a freshman. But anyway, so I feel bad about that. But my comment to that was that the team just stopped playing for him. For Helton, watching the highlights just this morning, because you know, I was like, okay, this is surprising, and let me see what happened. The team just stopped playing, and usually that's the way. That's kind of like an Aaron Rodgers performance, but all 22 players in the field or all 100 players in the field all quit playing at the end, and you know they should not be run over like that. This is a team that, you know, even when they don't have the best team in the Pac-12, they usually are the best team. Sorry, not the best team in the nation, as we saw during the Reggie Bush Leinart years, but and the Pete Carroll years. But it was a team that defended their home turf, and when they lost, it was a surprise. But we know that Helton was in the hot seat a lot of times during the last couple of years, and he always kept saving his job. But the fact that they made the decision so quickly, I'm not surprised, because this is the same program that met Lane Kiffin at the airport and said, okay, don't come home. So so that was not a surprise in how they did it and when they did it. It was just a matter of time in that respect. But to your question, yeah, you know, if you want me to go into Texas, yeah, you know, I even said it in our preview podcast. that, yeah, I expect Texas to lose one game, if not two games. They're going to be 3-2 when by the time they play Oklahoma. I didn't think they would put such a stinker against Arkansas. But when you're playing with that, I actually was surprised. You know, there was a big quarterback controversy before week one. Why? And it wasn't really a controversy. It was like, okay, who's going to start? Thompson played well in the bowl game to help him win. Okay, we're going to go with, I'm calling him Hudson Turd now, because he shat the bed. When you're a coach and you have two players that are on equal grounding, it wasn't like taking out Aaron Rodgers and putting in Jordan Love in the second quarter. But if you take out a freshman quarterback for another, I don't know if Casey Thompson's a redshirt freshman or a sophomore, whatever he is. But when you know they're at equal level in terms of experience, all right, let's put the other young kid in and see what he can do. Why do you wait till the mid third quarter and then the team scores a couple of touchdowns? Sure, there was a lot wrong with the Longhorn program, but you know what? That same story from Charlie Strong to Tom Herman. Somehow, when they get to Texas, whether they're recruiting in the top 10 or top 20, I mean, you take this talent and you put it in any other school. You give them to Deion Sanders at Jacksonville State. Is it Jacksonville State? Where is he at?
Jacksonville State.
Jacksonville State is the one that beat FSU. I'm sure we'll talk about that. But
Jacksonville, Alabama, wie ich inzwischen feststellen musste, nicht Jacksonville, Florida.
Yeah, but this goes to that comment from last week. You know, as I would say, Oberpfaffen fucking ding for every small town. And you guys talking about Northwest, East, Southwest Louisiana, directional school, 1AA. But anyway, yeah, so you put that talent anywhere else, and they're winning. You take it to North Dakota, or is it South Dakota that wins, whatever, you're going to win games. For some reason, even when in the latter half of the Mac Brown era, you with that talent, with the recruiting, they still couldn't do it. And I was just reading the ESPN column about the overreactions on – you used to mention NFL week one is overreaction – week two, obviously overreacting on the firing and overreacting whether Texas can make the SEC or not. Texas has the talent. Texas has the pull and the magnetism to get recruits there. But something happens when that talent comes to Texas. And if that same talent goes to Alabama, you're going to get recruited in the NFL and you're going to win college games. I don't know what's better and what's the target, but both things happen. At Texas, now – you're not getting into the NFL, and you're definitely not going to win any games that are of any consequence. And that that SEC shorts, you know, it hurts, but I can fucking laugh at that because that's exactly how we feel entitled, not prepared. Let's just say that I lost a friend this weekend when I was calling him Hudson Turd. He goes, yeah, you're just like any alumni, 55-year-old alumni, complaining about 19-year-old kids. I was like, I wasn't complaining about a 19-year-old kid. He shat the bed. Sark should have changed it. And, yeah, I mean, is he on the hot seat? No. But yeah, as I told you guys, next week if he gets fired, yeah, we'll have to have an emergency podcast and an emergency therapy session as well.
But Sal, just for a moment. Most important question is USC directional program or direction of school, because it's Southern Cal.
Yeah, but it's SoCal. It's not. No. Directional school means, as Nikolai just pointed out.
I know.
But this is for the other listeners to get the inside joke. You know, directional schools means you have no freaking clue where they're located. And actually, can I be honest with you? I started watching the highlights of what I thought was Nebraska, but it was Nichols State. And I cannot tell you where Nichols State is. Is that also in Alabama? I don't know. But I made the mistake because the red N attracted me that. And I was like, wait a minute, why is Nebraska? Oh, this is not Nebraska. So those directions.
An der Qualität des Spiels hat er es nicht erkannt. Oh, wegen
nee, 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 don't go there. der war zu einfach.
Nikolai, drop my mic. Go ahead.
Louisiana übrigens, Nichols State.
Ja. Ja.
Ja, nee, was ich tatsächlich spannend finde, Christian, ich meine, diese Programme USC Texas, die haben ja diese Stahlkraft und wir wissen ja, sie haben diese Recruiting-Möglichkeiten und trotzdem sind sie irgendwie so von Teams wie Alabama und so über die letzten 10, 15 Jahre komplett irgendwie stehen gelassen worden, ne?
Ja, und ich glaube, dass halt in gewissem Grade auch eine Programmgröße durchaus ein Problem sein kann. Und College Football und Fußball sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, aber ich glaube schon, dass da gewisse Analogien halt durchaus stimmen. Je mehr Leute mitreden, desto komplizierter wird es, Personalex-Entscheidungen auch durchzubekommen. Das glaube ich zum Beispiel schon. Und Jan hat das vollkommen richtig eben definiert. Da werden ein paar Booster mitreden wollen. Ich denke mal, es wird der dickste Name sein. Ich meine, so wie Xavi das klingt, ich würde Urban Meyer nicht ausschließen. Absolut nicht. Das war am Wochenende ein absolutes Desaster. Ein bisschen mit Ansage. Ihr werdet euch erinnern, dass ich euch letzte Woche in unsere interne WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, Jaguars geben gewisse Tendenzen ab. Ich hätte nicht gedacht, dass Houston das mit so dermaßen ausnutzt. Und Meyer sah schon wieder sehr, sehr schlecht aus. Es wäre natürlich bizarr, wenn da irgendwas jetzt schnell passieren würde. Aber
Der Buyout von den USC hinlegen würde, der wäre wahrscheinlich kolossal, aber ja.
Ja. Also Campbell ist natürlich ein Name von Iowa State.
Aber nein, bitte nicht.
Ja, ich bitte auch nicht, aber den werden sie nicht mitten in der Saison bekommen.
Das traue ich gerade Matt Campbell nicht zu.
Ja, eben.
Die werden das aber einfach, glaube ich, jetzt mit dem Dante Williams durchspielen, einfach die Saison. Die werden die Saison mehr oder weniger opfern. Ich kann es mir nicht
vorstellen. Wollt ihr die Shortlist von ESPN haben für den Coaching-Job? Ja. Tier 1, James Franklin, Luke Fickell, Mario Cristobal, Bob Stoops, Chris Peterson, Matt Campbell, Bill O'Brien, PJ Fleck, Tony Elliott. Das ist der OC von Clemson.
Bill O'Brien klingt nicht unrealistisch. Definitiv nein zu Gott, Cristobal. Das kann nicht sein, dass er schon wieder von A nach B geht.
Vor allem, was hat USC im Augenblick, was er bei Oregon nicht hat?
Geld.
Kalifornien.
Nochmal mehr Geld.
Mhm. Also, nicht, dass ich Cristobal für einen schlechten Coach halte, aber der war bei Oregon, oder der ist bei Oregon alles andere als sicher im Sattel.
Hast du den Eindruck? Ich habe den Eindruck, der ist ziemlich.
Was halten die von James Franklin?
Da hätte ich jetzt eher Probleme mit, wie sie den verkaufen wollen, weil der sitzt ja nun länger schon nicht so richtig im Sattel. Mhm.
Peterson sehe ich ehrlich gesagt auch nicht mit der bei dem Programm, aber Bob Stoops hat ja wieder gesagt, dass er coachen will, ne? So, der hat ja auch eine XFL, glaube ich, ein Jahr gecoacht oder so.
Der sitzt doch jetzt bei Fox irgendwie im Panel und der hält jetzt Zeit.
Okay. Es ist so brutal schwer zu sagen, weil eben so viele Leute mitreden werden, aber ich kann mir halt ich meine, wie ernsthaft ist der Fischer denn eine Option? Ich meine, der Typ hat immer lange in der NFL gecoacht. Also jetzt ernsthaft.
Der hatte sich doch irgendwann ins Spiel gebracht. Mhm. Von daher habe ich das nur erwähnt. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn einer aus der Liste an der größeren Namen ist, dass sie nicht jetzt irgendwie ein, ich weiß nicht, ob sie einen PJ Fleck, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber ich kann mich natürlich irren.
Du hast darüber geredet haben, Jeff Fisher ist im Augenblick Advisor, was auch immer das ist, bei Tennessee State.
Okay. Den haben sie mal auf der VIP-Tribüne gesehen und haben gesagt,
hier. Unter Head Coach Eddie George.
Oh.
Interessant, okay.
Gut, das ist natürlich die alte Titans Connection.
Ja. Also Oilers Titans, ne? Aber ja.
Ja, Titans vor allem.
So. Also es ist wide open. Aber das Ding ist halt, du hast alle Ressourcen der Welt, aber du hast halt auch allen Druck der Welt. Und wobei die jetzt bei Helden deutlich geduldiger waren, als ich das gedacht habe. Aber das ist eigentlich ein Programm, wo du gewinnen musst, Punkt. Also, das meine ich genauso, wie ich sage. Mit den Ressourcen, die du hast, musst du die Pac-12 60% der Jahre gewinnen. 50-60%. und hin und wieder mal in die Playoffs kommen. Gut, das wiederum wissen wir, wird nicht mehr so schwer sein in ein paar Jahren, aber naja. Wer weiß, ob der zukünftige USC-Coach dann auch Coach ist.
Ja, und einige werden jetzt bei Flight Radar wahrscheinlich den Flughafen von Jacksonville ins Visier nehmen und schauen, ob da irgendwelche Flieger nach LA gehen. Aber ja, schauen wir mal. Gut, dann haben wir genug erzählt zu Clay Helton und USC und freuen uns, dieser Telenovela dann in den nächsten Wochen zu folgen, wenn der neue Headcoach gesucht wird. Vielleicht machen sie eine Reality-Show draus, ja, man weiß es nicht. Ich bin ja, Headcoach, hol mich hier raus, ja. Also wir werden sehen. Oder keine Ahnung, Be Fired with the Stars oder irgendwie sowas. Nun, ja, Ergebnisse vom Wochenende. Es gab ein paar wichtige Duelle und viele auch Duelle zwischen irgendwelchen hochgerankten Teams und Directional Cupcake State. Ja. Wir hatten, und das ist natürlich für Jan bestimmt ganz toll, also Coastal Carolina schlägt Kansas 49-22. Coastal Carolina, ja, jetzt sehen wir sie mal in der normalen Saison, ne? Also nicht wie letztes Jahr, wo dann spontan noch BYU reingenommen wird. Jetzt haben sie scheinbar verlegt, jetzt schauen wir mal drauf.
Ja, wobei ich jetzt von dem einen Spiel abgesehen sagen würde, wir haben sie letztes Jahr auch schon normal gesehen. Also sonst kann man natürlich das zu jedem Team sagen, letztlich, was da aufgetreten ist. Ja, war eine schöne Partie. War mal wieder diese Offense, also diese Shotgun-Option, Spread-Option-Offense von den Chanticleers, die ist einfach wirklich fantastisch anzuschauen. Und da hatte Kansas ja nach kurzem Aufbäumen Ende des zweiten, Anfang des dritten Quarters nicht den Hauch einer Chance. Wir haben es versucht, ein bisschen spannend zu machen mit ihrem Quarterback Bean, der halt ein paar schöne Läufe hatte, aber das, was Coastal Carolina da in der Offense auch in der Variabilität callt, das ist schon richtig, richtig groß. Und dann haben sie auch noch eine schöne Line, mit der sie den Jayhawks Quarterback da ordentlich unter Druck gesetzt haben. Das war ein von vorne bis hinten wirklich eine überzeugende Vorstellung, minus zwei Big Plays, die sie abgegeben haben. Aber darauf kann man, wenn man ein Mid-Major ist und ein Power-5-Team, selbst wenn es nur Kansas ist, ja, hoch überlegen und deutlich schlägt, denke ich, auch hinwegsehen.
Gut, also dann Boise State schlägt UTEP 54-13, über UTEP haben wir auch schon gesprochen. Dann kommen wir zu den Ergebnissen vom Samstag. Alabama schlägt Mercer 48-14, wie zu erwarten war, wobei Urban Meyer ist bestimmt fuchsig geworden, weil der erste Touchdown ist, glaube ich, erst nach 8 Minuten gefallen. Ich meine, wo sind wir hier? Ja.
Du meinst Nick Saban, aber der andere Urban Meyer.
Ja, Nick Saban, sorry.
Und das Schöne ist aber vor allem, dass Nick Saban beim zweiten Touchdown von Mercer, das war irgendwie dann, da stand es durch 45-7 und auf 45-14 sind sie dann rangekommen mit sehr großen Anführungszeichen. Na, hat er seine Defense doch ziemlich rund gemacht. Also same old Nick Saban. Es gibt keinen Moment im Spiel, wo man irgendwie nachlassen soll, weil sonst zieht man sich seinen Zorn zu.
Richtig so.
Ja,
so läuft geschenkt das.
Wird nix.
Nee. Sonst könntest du ich sage mal keinen Namen. Christian weiß, wen ich meine. Georgia gegen Alabama Birmingham, 56-7. Ja, huste nicht so mittelhessisch, Christian. Ohio State gegen Oregon, Sal. Das war das Spitzenspiel an diesem Wochenende. Und nachdem Oregon ja letzte Woche nicht so wirklich überzeugt hatte, hatten einige doch erhebliche Fragezeichen, was das werden will. Jetzt hat Oregon bei Ohio State gewonnen, 35-28. Wie groß ist der Upset erstmal für dich?
Huge, because number one, it happened in the horseshoe, and you know, and we throughout the whole offseason we talked about the top four teams, Alabama, Clemson, Oklahoma, Ohio State as the teams that's the reason why we need to expand the playoff, because of those four teams, they've taken, 22 of the 28 spots in the 7 years that we've done the playoffs. So, you know, I could be off a couple of years, a couple of spots. But so Ohio State losing is like Alabama losing as well. And, you know, if they had lost last week in the Chick-fil-A game, because those four teams are the teams that we look at as the standard bearers at the end of the season, heading into championship week, having zero losses. So that was number one, that it happened at the Horseshoe. Number two, yes, because of the top four teams. But number three, because it was a Pac-12 team, which is, you know, the Pac-12, we started looking at them as a 1AA conference, as the conference runner, as an afterthought. We talk about 22 of the 28 spots. I think what? Only Oregon and Washington are the only two Pac-12 teams who have made the playoffs. So for them for the Pac-12 to win against one of those top four teams is a huge story. And maybe that's why Cristobal's name is being thrown in there, because, you know, they've turned it around after the post-Chip Kelly era. So for me, this was a huge upset because of those three reasons. But yes, and then the final one, there's probably some depth at Oregon because they had, as I mentioned, with the injuries, will they be able to, with their best defensive players out, will they be able to stop Ohio State? They did. They played well and on the road. Now they have to see if they can stay this way. It doesn't help. And then I guess the last thing is, and it's going to, it is like a yine comment. Yes, it puts Pac-12 on the map, but look at the rest of the Pac-12 losing to, Montana and losing to all these schools. And the Pac-12 still doesn't look good. So the Oregon and UCLA have to hope that the conference, that this win will help the conference and will continue to be a conference, because Ohio State needs to win now, win out, to say, yes, this was a quality win. If this win knocks Ohio State off its kilter, off the access, then you say, okay, well, back in week two, it was a big win, but now as we're in week 10, 11, heading into Michigan, they have three losses. This is not the Ohio State team of Fields, Justin Fields, and who was the linebacker that got picked by Washington football team?
Hier der Zweier?
Yeah.
Linebacker.
Der Defensive End hier, der
Chase Young.
Chase Young, genau.
Chase Young. Namen, this is Chase, not the team where they got a deep team, that this is a Ohio State team that's underachieving this year. So this may hurt Oregon. So let's hope for Oregon's sake that Ohio State plays well, ends up winning the Big Ten plus four, and then this would be a big win.
Dieses Husten im ist das voll. Ihr habt eine Mute-Taste, ja?
Vaccinated, Jan, because you know this stuff can, you know,
this is not coronavirus. This is ich könnte jetzt sagen, das ist Cornhusker-Virus, aber nee.
I was gonna say Corn-Virus, no, 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 yeah, there
no, no,
you go.
No, 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 no.
Aber ja, Oregon, die jetzt auf dem verbleibenden Spielplan im Augenblick eingerängtes Team haben übrigens, das ist 13 UCLA am 23. Oktober durch die Konstellation in der Pac-12. Sie haben kein Spiel gegen USC dieses Jahr sowieso auf dem Programm, ja?
Weiß yeah, one more joke.
Ja, also,
you have to go into quarantine.
If you keep talking like that. Ja, läuft. Yeah. Wo waren wir stehen geblieben? Also ja, genau.
Oregon, bei dem Spiel.
Oregon schlägt Ohio State, genau. Und man muss dazu sagen, ich meine, das war ein Offense-Spektakel, was wir da gesehen haben, kombiniert 1100 Yards an Offense, Jan. Aber also die Defense von Ohio State, das ist zwischendurch schon erschreckend. Also das war ja so, die Scores waren ja, puh.
Ja, ich wollte auch, also das ist einmal die Schwäche von Ohio State und die aber auch die Stärke von Oregon, das sollte man durchaus nochmal erwähnen auch. Also denn man hat ja gesehen, dass die Buckeyes, offensiv konnten sie den Ball ganz gut bewegen. Sie haben gerade, also am Anfang haben sie ein paar Ungenauigkeiten gehabt, gerade CJ Stroud, der Quarterback, hat wie schon im ersten Spiel den einen oder anderen Overthrow dabei gehabt. Sie sind relativ wenig gelaufen, die Buckeyes, gegen eine Front von Oregon, die eben, wir haben es ja gerade schon erwähnt, die hatten Kayvon Thibodeau nicht, ihren besten Defender überhaupt, sie hatten Justin Flo nicht, einen Top-Linebacker, sie hatten weiteren Linebacker mit Drew Mathis nicht. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass das überhaupt knapp wird, wenn denen halt gerade in der Front diese wichtigen Spieler fehlen. Aber, und das muss ich, da muss ich ein bisschen Abbitte leisten, das war eine tolle Vorstellung von Oregon in der Offense. Ich bin nicht der größte Fan von Joe Moorhead, von ihrem OC, schon seit Penn State-Zeiten. Ich finde seine Run-Schemes oft ein bisschen einfallslos. Es ist immer mit diesen langsamen Mesh-Points, selten mal ein Quick-Hitter. Damit fand ich, hat er schon Saquon Barkley viel von seiner Effizienz genommen. Aber der Plan jetzt, der war schlicht grandios. Also die haben super viel Zone-Reads gelaufen mit Anthony Brown, mit dem Quarterback, und CJ Waddell mit dem Haupt-Running-Back als Basis und daraus quasi wirklich viele weitere Run-Plays kreiert. Power-Reads, Inverted-Wheels, Pitch-Plays, Options, alles auch dann mit unterschiedlichen Pullern aus der Line, vorher einige Motion. Interessanterweise, und das ist, da komme ich dann zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, bezüglich Ohio State's Defense, interessanterweise relativ oft auf die Boundary-Seite, also auf die kurze Seite des Feldes. Das war bei dem zweiten Touchdown von Verdell so, der offiziell ein Pass ist, aber es war letztlich ein Runplay, und bei dem Touchdown von Travis Dye zweimal wirklich ein ähnliches Pitchplay auf die kurze Seite. Der Receiver kommt in Motion zurück zur Line, macht dann eben so einen Crackback-Block mit unterschiedlichen Vorblockern zwar, aber da waren schon starke Play-Designs bei, die war natürlich. Das ist halt immer das Ding, wenn man irgendwelche East-West-Plays macht, die funktionieren. Wenn es nicht klappt bei einem Short-Yardage, dann sagt man, wie kann man denn nicht direkt irgendwie nach vorne reingehen? So ist es halt. Aber sie haben halt die Edges kontrolliert, konstant kontrolliert, das kann man schon sagen. Und insgesamt war die O-Line einfach super gegen diese Top-D-Line der Buckeyes. Und das ist ja eigentlich ihre größte Stärke dieses Jahr in der Defense. Und was die da für Scheunentore aufgeblockt haben, bei diesem langen Touchdown-Run von Verdell, da hätte ich durchlaufen können vielleicht. Also ja, vielleicht auch nicht, aber die Chance wäre zumindest da gewesen. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht zu Ende gelaufen, aber das ist eine andere Frage. Die waren stark an Pass-Protection. Der Brown, der Quarterback, hat jetzt nicht super viel geworfen, aber hat halt ab und zu den Shot gegen Man-Coverage genommen, die Buckeyes wieder viel gespielt haben. Hat sich meistens auf die Titans beschränkt, und das war auch sinnvoll, weil die Linebacker bei Ohio State sind wirklich überfordert gewesen. Die vier Besten, das ist das Problem, das wusste man vorher, die vier Besten spielen nun alle in der NFL vom letzten Jahr. Das heißt, man hat eine unerfahrene Truppe. Und die haben wieder, wie die Jahre vorher, also die letzten zwei Jahre ging es, aber die Jahre vorher hatten wir das ja öfter, dass die wirklich schlechte Disziplin bei Runfits haben. Und das hat sich heute wieder gezeigt, gerade eben über die kurzen Seiten, wo es ja vielleicht eigentlich einfacher ist, weil eben nicht so viel Raum da ist. Und dadurch ergaben sich dann natürlich auch wunderbare Möglichkeiten für die Titans der Ducks, die halt viel eingesetzt haben. Die haben sie dann manchmal anblocken lassen und dann delayed auf eine Route geschickt. Und da die Linebacker eh schon überfordert waren, haben sie die dann laufen lassen. Das war wirklich, wirklich beeindruckend. Und natürlich, also man hat einfach die Schwächen des Gegners wirklich punktgenau aufgedeckt und offengelegt. Und das hätte ich nie erwartet. Und letztlich ist es ja nur deswegen kein Blowout geworden, weil Ohio State den Ball eigentlich wirklich gut bewegen konnte. Ab dem zweiten Viertel, als der Stroud ein bisschen eingespielt war, da hat man gemerkt, dass die Offense von Ohio State eigentlich relativ wenig Probleme mit der Defense der Ducks hat. Die Ducks haben alle mögliche versucht gegen die drei Receiver da, haben nicht so viel aufgespielt wie im Spiel vorher, haben aber kaum Pass Rush gehabt. Das war das größte Problem. Und dann ist es auch irgendwann egal, ob du Man oder Zone oder was auch immer spielst, wenn du halt vorne keinen Druck kreieren kannst. Und dann lag es eigentlich letztlich wirklich nur an ein paar Plays der Safeties, vor allem von Verone McKinley, die einfach mehrere Drives gestoppt haben, dadurch, dass sie eben wirklich in dem Moment beim Ballfänger wirklich eingetroffen sind, wo der den Ball fangen wollte. Hat dann ja auch am Ende noch der McKinley die entscheidende Interception gemacht, als ich dachte zumindest, das drehen die Buckeyes jetzt noch. Am Ende hatten sie ja zwei Drives, wo ich dachte, naja, aber ich denke, viele dachten auch, naja, jetzt rollen sie zumindest noch Richtung Overtime. Und einer dieser Drives, ich glaube, das war der drittletzte, da haben wir ja noch eine kleine Szene, die wir unbedingt ansprechen wollen. Nicola, willst du das übernehmen oder soll ich es tun?
Also, es geht um ein Duell zwischen Linebacker Noah Sewell, dem Bruder von Penei Sewell, der bei einem Play etwas unsanft in den Rücken, und zwar mit der Helmkrone, in den Rücken von Ohio State Receiver Chris Olave einschlägt. Beide bleiben liegen, es geht in die Werbepause. Und Christian, in dem Moment, weil irgendwie wir drauf konditioniert sind und letzte Woche ja auch das mehrfach vor Augen geführt bekommen haben, denkst du, Borderline Helmkrone? Dann kommt die Wiederholung, dann denke ich mir nicht nur Borderline, sondern richtig Helmkrone, was soll sowas? Und ja, man fragt sich dann schon, was der Replay-Official montags bis freitags beruflich macht, dass der das nicht gecallt hat, oder?
Ja, also es ist Helmkrone, es ist Launching und damit ist es Platzverweis. Das war relativ eindeutig und das ist ja das, was viele Leute immer noch nicht verstehen und Nikola, das ist eigentlich dein Lieblingssatz.
Ja, ich hab mir am Samstag schon aufgeschrieben, wir machen wieder pädagogischen Podcast in die Richtung, damit sich das bei den Leuten so quasi einhämmert, ja?
Es geht bei diesen Geschichten nicht nur um den Angegriffenen, sondern auch um den angreifenden Spieler zu schützen, quasi als Selbstschutz.
Insbesondere sogar.
Ja.
Möchte ich sagen. Also in dem Fall auch den anderen, also in dem konkreten Fall ist einer der seltenen Fälle, wo der Fall mit der Helmkrone auch für den Angegriffenen gefährlich war, weil so wie der dem voll auf die Wirbelsäule einschlägt, hätte was passieren können.
Ja. Keine Ahnung. Für mich ist das keine Grauzone, für mich ist das eindeutig gewesen. Ich habe es nicht verstanden. Und diese Dinge sind halt wirklich saugefährlich. Machen wir uns nichts vor. Ja, und die Sewell ist dann auch sehr lang behandelt worden. Ich glaube noch länger als der Ohio State Spieler. Ja, keine Ahnung. Man muss nicht alles verstehen, aber das sind halt jetzt, die du aus dem College Football rausnehmen willst.
Kopf hoch und nicht mit dem Helm voran.
Ja, vor allem der Situation, wenn ich das richtig erinnere, war das ein dritter und super lang, wo ein kurzer Pass kommt, kann man sich über den Playcall auch herzlich aufregen, und Sewell kommt halt, ist halt man auch ein sehr physischer Spieler, kommt ja sozusagen quasi Richtung Flat oder Richtung Line. Und Olave duckt sich ja schon, das Spielzug ist ja fast vorbei schon und schädelt dann mit der Krone in seine Wirbelsäule. Junge, bist du vollkommen irre oder was? Also mal davon abgesehen, dass das für beide gesundheitsgefährdend war. Im Normalfall ist das halt sozusagen statt einem Punt dann ein First Down. Also das war in jeder Hinsicht nicht nur, wie gesagt, gesundheitsgefährdend ist natürlich das Schlimmste, aber es war auch noch in einer Situation, wo man denkt, was machst du da? Was hast du da zu suchen irgendwie? Das ist der eine Punkt, wo Oregon wirklich Glück gehabt hat. Das hätte das Spiel natürlich, wenn sie auch noch ihren letzten richtig, richtig guten Front-Seven-Spieler verlieren. Gut, war natürlich schon im vierten Viertel, aber trotzdem. Dann hätten sie den Drive verlängert gekriegt, die Buckeyes, und wer weiß, was passiert wäre. Also das war wirklich absolut reckless und gehört bestraft und muss halt wirklich aus dem Spiel verschwinden. Aber da reden wir jetzt auch schon einige Zeit drüber und dieser kleine Podcast wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen.
Nein, der kann halt Awareness bei den deutschen Zuschauern dafür schaffen.
Das stimmt übrigens, Nikola. Ich habe in letzter Zeit wesentlich weniger so eine dämlichen Kommentare auf meine deutlichen Ansagen diesbezüglich bekommen. Das hat sich seit im Laufe der letzten 2 Jahre wirklich klar reduziert und vielleicht haben wir ja da so ein bisschen Awareness geweckt.
Ja, es ist halt, die Gefahr für den Tackler wird dauernd thematisiert bei der Geschichte. Und jetzt haben wir es mal wirklich vorgeführt bekommen. Wenn du es schon siehst, zieht es in der Wirbelsäule, so wie er einschlägt. Ja. Weil die Halswirbelsäule den kompletten Schock aufnimmt, weil auch er da reingeht, wie hier Christus auf dem Zuckerhut, hier Arme auf und rein da, ja, bumm.
Und es staucht sich halt. Und der ganze Halsbereich staucht sich. Das ist halt unfassbar gefährlich.
Mit freundlichen Grüßen an alle Bandscheiben, ja, die da zusammengeschoben werden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, ja. Vor allem in Situationen, also ist ja nicht immer die einzige Situation, wo ich so mal, mir sowas vorstellen kann, ist, ich bin zu spät, der macht einen Touchdown, ich reiß ihn jetzt irgendwie runter und wenn ich halt mit dem Helm einschlage, was soll's, ja. Das ist die einzige Situation, wo ich im Kurzschluss denken kann, dass ein Spieler so reingeht. Aber 3.20, es ist ein Jahr Traumgewinn, der geht eh schon zu Boden und boom,
was soll das? Ja, vollkommen idiotisch. Da gibt es auch keine Entschuldigung für. Außer Tonesetter, ne?
Und wie gesagt, also da wirklich, also, der, also A, das Play geht gar nicht und was halt gar nicht geht, ist, dass der Replay-Official da pennt. Also das ist so die, das war die Kirsche auf das ganze Ding. Dass das einfach kommentarlos durchgegangen ist. Also A, dass es die Schiedsrichter nicht sehen. Dass es der Replay-Official nicht sieht und dass es das dann am Ende war. Das verstehe ich
nicht. Ja. Also Herrera hat es ja im Fernsehen gesagt, dass es eindeutig ist eigentlich. Also haben sich ja alle gewundert.
Ja.
Sorry, Christian, was würdest du sagen?
Ja, der Backjudge, sofern er den Receiver hatte, ja, weiß ich jetzt nicht. Also er könnte ihn gehabt haben, müsste es auf jeden Fall sehen. Aber.
Ja. Aber selbst der tiefe Flügel müsste es sehen.
Ja.
Und ja.
Ich bin mir sicher, der ein oder andere Schiedsrichter in deutschen Landen gibt ja sehr viele sympathische. Der wird sich auch seinen Teil gedacht haben am Wochenende.
Und ja, also deshalb, das war so der kleine Aufreger, weil geht halt wirklich gar nicht. Also sowohl das Tackle, als dass es auch ohne Konsequenzen bleibt. Und ja, wir werden es jedes Mal wieder ansprechen, wenn sowas passiert, weil es gehört auch einfach aus dem Sport raus. Und vor allem diese Helmkronen-Fouls, Christian, gehören ja wirklich auch meistens zu den dämlichsten. Ja, also das ist ja, ja.
Die sind in aller Regel halt auch einfach nicht hilfreich im Sinne von, die machen das, also früher hat man das halt wirklich gemacht, so, weißt du, so Jens Jeremies grätscht mal in den ersten 5 Minuten einen weg, so, damit der Receiver sich nicht mehr traut, über die Mitte zu gehen. Und ja, es ist halt einfach stumpf. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind uns einig, dass uns allen die Entwicklung ein bisschen auf die Nerven geht, dass die Regelauslegung primär gegen die Defense geht. Ja, aber das ist für alles. Also diese Beschränkungen in dem Bereich sind für alle sinnvoll und nachvollziehbar auf einer rein gesundheitlichen Ebene. Der Rest, dass dann beim Rest versucht wird, die Scores hochzutreiben, okay. Jan wird sich, glaube ich, gerade fragen, mit wem er hier redet. Aber ja, es nervt mich auch, dass man das regeltechnisch so macht. Aber in der Hinsicht gibt es da für mich keine Diskussion. Ja. So.
Die Linie müssen wir alle klar ziehen. Denn sonst haben wir irgendwann einen fatalen Fall wieder. Und ich meine, solche Fälle gab es gerade im Highschool-Bereich, ab und zu im College-Bereich auch. Und das gehört raus aus dem Sport und da kann man die Leute nicht, also muss man wirklich auch sagen, nicht hart genug für bestrafen daneben. Ja. Das müssen sie lernen. Und das ist etwas, ich finde es immer blöd, wenn irgendwie gerade bei Run NFL dann irgendwelche Leute, die halt hier mal Football gespielt haben, sagen, ja, das kennen sie wie Aaron Rodgers in dieser Situation oder nee, kennt ihr nicht, sorry. Aber ich habe das im Football, als ich selbst gespielt habe, das erste, was du lernst, wenn du Defense spielst, habe ich nicht lange gemacht. Kopf hoch, guck, was du tackelst. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht irgendwie, oh ja, ich in the heat of the moment. Nein, du schaust doch, was du tackelst. Du schaust doch auch den Ball, den du fängst. Guckst doch auch nicht nach unten, wenn du den Ball fängst. Mein Gott.
Und die Natur hat dir Arme gegeben. Nutze sie.
Ja, das ist kommt dazu. Kann man manchmal auch so ein Wrap-Up-Tackle hat auch Vorteile. Ne? Da kann der ein oder andere Offenspieler vielleicht nicht mehr so gut sich rauswinden.
Anstatt nur für den Hit für die ESPN Top 5 zu suchen und ja,
wir haben's.
Auf jeden Fall, also ja, das nicht smart, eins der nicht smarten Plays der Woche. Oklahoma schlägt Western Carolina 76-0, Texas A&M bei Colorado 10-7. Jan, klingt auch erstmal nach einem mittleren Verkehrsunfall.
Ja, das war ein grausames Spiel der Aggies. Ich habe das zu der Zeit gar nicht so mitbekommen. Dann am nächsten Tag, kann man wirklich nicht anders sagen, war wirklich grausam. Das lag auch, also nicht nur an der Quarterback-Situation. Haynes King, der neue Quarterback, also der Nachfolger von Kellen Mond. Im ersten Spiel wurde er krass kritisiert gegen Kent State für seine 3 Interceptions und es hieß, ja, und das ist doch vielleicht die falsche Entscheidung. Hat sich im zweiten Drive verletzt. Sein Backup, Zach Calzada, mit dem hat er lange um den Starterposten gerungen quasi im Camp vorher. Ja, er hat die ersten vier Drives viermal 3 and out und noch 2 weitere Mal, glaube ich, kurz danach. Also war jetzt, sagen wir mal, lief jetzt nicht so ganz gut gegen ein Team. Colorado ist okay, aber sicherlich nicht irgendwie, gehört nicht zur ersten Klasse und müsste eigentlich von Texas A&M auch klar zu schlagen sein. Das möchte ich jetzt gar nicht nur im Quarterback festmachen. Die Outside Receiver waren, die haben sie halt einfach nicht. Das heißt, letztlich musste der dann seine starken Running Backs auch im Passing einsetzen, beziehungsweise die mussten eigentlich die Hauptlast übernehmen da. Und als er Spiller hat die Aggies dann mit einem starken Touchdown-Catch kurz vor Schluss gerettet erst. Die O-Line war nicht so gut, da sind ja ein paar Abgänge. Man dachte trotzdem, dass die eigentlich dominiert. Man hat ja, was weiß ich, Dan Moore zu den Steelers und so. Aber das war nix und so werden die Aggies Probleme haben. Zumal nun eben der Haynes King mit Fractured Ankle wohl einer nicht ganz so schlimmen Version, also dass er nur so 4 bis 6 Wochen raus ist, aber das kann natürlich trotzdem was bedeuten, wenn der Backup-Quarterback da die Offense wirklich überhaupt nicht bewegen kann und da schon Probleme hat gegen Colorado, dann wird es schwierig. Hoffen wir mal für die Aggies, gibt es natürlich nichts fürs Hell, aber jetzt aus rein neutraler Perspektive, dass das vielleicht anders ist, wenn der sich halt als Starter vorbereiten kann, aber das sah halt wirklich bedenklich aus, was die Offense da geboten hat.
Also, das so wie zu Texas A&M. Clemson schlägt South Carolina State 49-3. Cincinnati schlägt Murray State 42-7. Notre Dame schlägt Toledo 32-29. In dem Spiel, wo Toledo eine Minute 30 vor Schluss 29-24 in Führung gegangen ist. Notre Dame mit dem kurzen Angstding. Mein persönliches Highlight übrigens in diesem Spiel, Notre Dame Quarterback Jack Cohn, der sich im Play vor dem letzten Touchdown Pass den Finger auskugelt, den Mittelfinger der Wurfhand kugelt er sich aus. Da ist aber eine Defense-Strafe auf dem Feld. Während der Strafdurchführung rennt Jack Cohn an die Seitenlinie, hält den Finger hin, lässt ihn sich wieder reinziehen und einkugeln. Die Kamera ist natürlich voll drauf. Jack Cohn läuft wieder zur Mitte. Pass, 18-Yard-Pass auf Michael Mayer und Touchdown zum Sieg.
Der Pass übrigens war aber sehr wobbly. Also da hat man schon gemerkt, dass er irgendwie, dass das noch nicht so ganz okay ist mit dem Finger. Der war halt nur sehr frei.
Nikola, du hast den Namen falsch ausgesprochen.
Ja, das ist eigentlich Michael Mayer von den Ravensburg Razorbacks.
Nein, das haben wir schon mal.
Das ist egal, das kommt jetzt jede Woche. Das Ding ist halt, Ravensburg ist halt jetzt, ist halt nicht in den Playoffs und deswegen hat Michael Mayer jetzt noch viel mehr Zeit für Notre Dame Touchdowns zu machen.
Die das Fighting ist, Schwäbisch.
Im Übrigen möchte ich dazu sagen, es gibt
der kam.
Dieser Schmerz.
Direkt ins...
Ja, Nikola, damit hast du jetzt gerade mal wieder 5 Hirnzellen von mir verbrannt. Vermutlich waren es die letzten, die noch übrig waren, also viel Spaß mit dem Rest. Ja.
Eigentlich sollte Sal was sagen. Entschuldigung, ich habe gerade...
Genau. Nachdem wir jetzt dieses kleine medizinische Detail zur Freude aller geklärt haben, Notre Dame escapes with a win, würde man dazu sagen wahrscheinlich, ne?
So whenever I see something like that, it reminds me of two things. Number one, if you remember that Matthew Stafford play where he dislocated his shoulder, popped it back in, and they even had it mic'd up. You look at that and you say, okay, that's heroism. That's, you know, that's going in and leading your team to a victory. But on the flip side, in that same, so by the way, yeah, so he wins the Matthew Stafford, award of the week, employee of the week or player of the week. That's fine. But on the flip side, that kind of mentality and that culture also has led to what, you know, especially college football players, getting hurt, being overplayed while playing hurt, that they hide their injuries, which lead to other injuries or lead to the devastating injuries. So that culture, you know, kind of, I mean, I don't know how you change it because obviously it led to a victory, but we need to highlight all the times where players, maybe during practice, in fact, JT Daniels is a good example. I was wondering where he was and I realized that he was with Georgia. Even though he was still injured, still played against Clemson, they won. And then when he woke up, he felt bad. So it's like, you know, and these guys, of course, are not getting paid yet or are getting paid regularly yet, unless they've already signed that agreement, image likeness, name, image likeness, the deal, the nil deal. So it was positive for Notre Dame. This could have been exactly the same as this would have probably been more of an upset than the Ohio State Oregon, again, going into Notre Dame Stadium, going into a traditional powerhouse that is Notre Dame. You know, even if Notre Dame is ranked 25th, they're still college football and a team that amplifies Saturday afternoon fall, and Mercer winning there would have been huge. But yeah, it was a heroic play by Cohen, and they ended up winning. So Notre Dame is still alive to make some noise as the key was surviving week 2, and that's what Notre Dame did.
Aber sie haben jetzt sie haben Nevada überlebt, sie haben FSU überlebt, Jan, sie überleben ganz schön viel, ne? Also vielleicht, das dürfte für den einen oder anderen too close for comfort sein.
Definitiv, du meinst Toledo, aber ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Also Toledo ist ein gutes Team, das werden auch noch andere merken, aber darfst du natürlich nicht so auf den letzten
Drive anrufen lassen.
Nevada, aber das
ist, Toledo,
Nevada ist auch ein guter. Also. Ich glaube, du warst bei NE schon irgendwie, du bist schon irgendwie bei anderen Teams, die später vielleicht noch Thema werden oder nicht, aber nein. Das war vor allem, fand ich, also zunächst mal, wer das Spiel noch nicht gesehen hat, die Highlights anschauen, es war wirklich spektakulär und auch spaßig. Was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist, dass Toledo das eigentlich, sagen wir mal, fair and square eng gehalten hat. Die haben einen Pass Rush gehabt, der die Line von Notre Dame, die ja sonst, klar, die haben jetzt vier Starter verloren, aber trotzdem, die haben natürlich ein unglaubliches Talent auch in der Hinterhand. Die haben die Line halt ziemlich vor Probleme gestellt. Die haben 6 Sacks gehabt. Die haben das Laufspiel relativ gut gehalten, von ein paar Runs vom Backup-Quarterback Buckner abgesehen. Der ist öfter mal reingekommen, um der Offense irgendwie einen Spark zu geben. Das fand ich schon ziemlich nett, was Toledo da gemacht hat. Im Angriff hatten sie ein, zwei echte Big Plays, via Pass oder via Lauf. Dann hatten sie den Pick 6 kurz vor der Halbzeit. Also die haben so ein bisschen von Big Plays gelebt. Klar, musst du natürlich als kleines Team auch, da hast du in der Regel nicht konstant irgendwie deine Yards. Aber das war, also dass Notre Dame das nicht zu Ende spielt. Ne? Die haben ja dann, glaube ich, 24-22 war es. Dann haben sie irgendwie so einen 4-Minute-Drive, viel Zeit von der Uhr genommen und dann sind sie schon in Field-Goal-Range und denkst, naja, das laufen sie jetzt irgendwie raus und dann fumbelt halt ausgerechnet Kyren Williams, der starke Running Back von ihnen. Das Spiel wird plötzlich nochmal total wild. Und dann Toledo fängt dann an, plötzlich mit ihrem Backup-Quarterback, der eher der Runner ist, irgendwie so einen langen Zone-Read-Touchdown-Run. Wo man dachte, ja, super, aber wahrscheinlich ein bisschen zu viel Zeit auf die Uhr. Dann kommt das, was du genannt hast, das Comeback von Notre Dame und diese extrem vielen Pässe auf Michael Mayer, der wirklich einfach ein super Spieler ist, hat er letztes Jahr schon angedeutet. Ich möchte nie wieder irgendwelche, was, Ravensburg, Ravensbeck, Ravensberg, Ravens, was auch immer. Keine Raven.
Die Ravensburg Razorbacks. Also Ravensburg, also Ravensburg kennst du.
Ich wusste, dass ich euch damit triggern kann.
Ravensburg kennst du.
Ja, natürlich kenne ich Ravensburg, aber ich musste doch, ich musste euch ein bisschen schicken, wenn ich hier schon GFL-Referenzen die ganze Zeit erhalte aufs Ohr. Und selbst dann war es ja so, als Cohen diesen Touchdown auf Michael Mayer geworfen hat, war ja immer noch über eine Minute drauf auf der Uhr. Also das waren diese beiden Touchdown-Drives, erst von Toledo und dann von Notre Dame, waren ja super schnell. Und es hätte ja, ich meine, hätte dann ein Field Goal, gut, sie hatten die Two-Point gemacht, das heißt, wäre dann nur für Overtime gegangen. Aber es wäre natürlich witzig gewesen, wenn Toledo dann nochmal zurückgekommen wäre. Aber ein Herr Tagovailoa Amosa, Cousin von unter anderem Tua Tagovailoa, nur etwas andere Statur, weil er Defensive Tackle ist, hat dann das Ding leider mit einem Strip Sack beendet. Leicht andere Statur, ja. Stell dir mal Tua als Defensive Tackle vor. Das wäre jetzt
Jan, ja. Ich kann eines von deinen Problemen lösen. Ja. Es ist doch korrekt, dass dir der Samstag der College Football heiliger ist als der Sonntag der NFL.
Definitiv, ja.
Gut. Dann spricht nichts dagegen, dass du am Sonntag deinen Hinter nach Potsdam bewegst und Field Reporter für Potsdam gegen München machst. Dann wiederum sind dir die GFL-Referenzen weniger egal, weil da bist du Teil der Sache.
Du meinst Problem jetzt gelöst. Am Sonntag?
Jetzt am Sonntag. Ja. 16 jetzt Uhr. Am Sonntag. 16 jetzt Uhr am Sonntag. In der
Babelsberg.
In Babelsberg, genau.
Jetzt am Sonntag werde ich um jene Zeit einen überzeugenden Kantersieg meines Fußballteams in Hamburg gegen den FC Ingolstadt. Es wird schon vorbei sein, das Spiel, wenn nicht irgendwie was Großartiges passiert, aber ich werde ihn dort genießen. Und von daher, sorry,
ja, gut.
Sonst gerne.
Die Dukes spielen auch nur in der dritten Liga, das sollte selbst für ein Hamburger Team zu schaffen sein. Weiter im Text, Nikola. Ich glaube, ja. Sonst verliere ich bei Jan komplett.
Ja, was sollen wir sagen? Myron Tagovailoa Amosa 6'2", also 1,85, 268 Pfund. Na gut, das ist...
Es ist ein leichter, die Tackle, aber...
Ja, aber trotzdem, also der wiegt trotzdem ein paar Kilo mehr als Tour.
Bisschen.
Also mehr die Kategorie... Liner aus dem Pazifik. Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie, ich weiß nicht, da muss was in der Luft sein. Dass sie auf diesen
Inseln aber oft so sind viele. Oft sind die trotzdem, haben die dann ja auch gerne mal 320 drauf oder so. Das ist.
Aber die sind meistens, also das sind Schränke, die aber super beweglich sind. Also, wir hatten, ich weiß noch, als hier Faunuku nach Deutschland gekommen ist und irgendwie die Allgäu Comets zum weltweit führenden Exportmarkt für Drehtüren gemacht haben, das war schon beeindruckend. Also
hatte Christian nicht gerade noch gesagt, wir verlieren gleich an?
So? Ich habe Faunuku zitiert, nicht das war keine, also Faunuku, der war auch bei Utah gut. Nun, Iowa State, Iowa schlägt Iowa State 27-17. Was mir aufgefallen ist, Jan, es kam ja direkt nach Ohio State, Oregon, dieser Speed-Unterschied ist dann doch schon merklich, wenn der Iowa gegen Iowa State spielt. Die Ausrichtung ist eine komplett andere.
Entschleunigung ist ja das Motto des Abends gewesen für den zweiten Slot, nicht wahr?
Ja, total. Ja. Aber hallo.
Aber ich möchte sagen, das gilt nur partiell für die Defenses, denn da haben wir wirklich zwei, also erstmal Glückwunsch an Iowa, zweiter Statement-Win der Hawkeyes, aber was wir da wirklich gesehen haben, sind halt zwei excellent eingestellte Defenses, beide zone-lastig, aber sehr unterschiedlich. Iowa State mit ihren drei Linern, die haben es geschafft, eine gute Iowa O-Line konstant unter Druck zu setzen oder einen Quarterback unter Druck zu setzen. Und dahinter ihr patentiertes ja, Three-Stack-System, also mit dieser Menge Spielern, die alle sofort zum Ballträger schießen, von der Mitte aus, von der Mitte des Feldes aus. Und Iowa halt mit ihrem ja, 4-3, 4-2-5-Scheme mit zwei tiefen Safeties, alles in Front halten. Wirklich sensationelle Leistung der Defensive Backs, gerade der Iowa Defensive Backs. Matt Hankins mit zwei Interceptions, aber nicht nur. Ich fand es beeindruckend, weil das sagt wieder wahnsinnig viel über das Coaching aus. Wenn sich Cornerbacks bei tiefen Bällen in One-on-One-Coverage, wie die sich da verhalten, wie die agieren, ob sie panisch werden, ob sie sich zehnmal umschauen, ob sie irgendwie ihre Position verlieren, ob sie grabby werden oder ob sie eben ihre Fundamentals beachten, ruhig bleiben, poised bleiben und den Ball attackieren und den Gegner zugleich irgendwie mit einem Arm abdecken oder so. Das war wirklich, wirklich beeindruckend. Und letztlich muss man ja sagen, auch Iowa, da täuschen die 27 Punkte, von denen ja auch Defense-Punkte oder Defense-Touchdowns dabei waren, haben ja wirklich nicht produziert. Gerade Iowa, die haben 170 Yards insgesamt, oder ein bisschen über 170 Yards in der Offensive, das ist natürlich nichts. Das Laufspiel im Teil der Goodson kam, von einem besseren Lauf abgesehen, nicht in Schwung. Aber auf der anderen Seite war es eben, der Unterschied waren dann eben vier Turnovers und die machen dann den Ausschlag in so einem Spiel. Die Hawkeyes haben ja nicht nur das Laufspiel um Breece Hall abgewirkt, sondern die haben eben viermal den Ball geklaut. Der entscheidend dieser Killer-Fumble von Hall direkt nahe der eigenen Endzone, der dann zum Fumble Six, wenn man so will, Scoop and Score, zurückgetragen wird. Aber vor allem dann auch die drei Interceptions von Brock Purdy, der wirklich seit zwei Jahren irgendwie nicht mehr so aussieht. Vor zwei Jahren hat man ja mal gedacht, oh, das wird jetzt irgendwie, das könnte ein Kandidat für die erste Runde sein, aber das sieht dermaßen mau aus. Wurde dann am Ende ja auch, ja, ob gebencht oder zumindest haben sie ihn aus dem Spiel genommen und den Backup dann rangelassen. War einfach ein insgesamt mega interessantes Spiel für Defense-Liebhaber. Wie Iowa den Tight End von Iowa State, Charlie Kohler, den besten Tight End, da rausgenommen hat. Da haben sie dann Nickel-Linebacker hingestellt, Justin Jacobs, der halt, weil der halt Size hat, weil der halt groß ist gegen einen sehr großen Tight End, steht sonst nicht so häufig auf dem Platz, aber hat dann später auch den entscheidenden Fumble von Hall forciert. Also das war wirklich, fand ich wirklich ein Hin und Her. Wenn man auf Defense-Football steht, war das ein tolles Spiel. Nur bei Iowa ist halt schade, die haben eigentlich ein tolles Team beisammen. Jetzt bräuchten sie einen gescheiten Quarterback. Und mit gescheit meine ich nicht mal irgendeinen Überflieger, sondern einen, der irgendwie akzeptabel ist. Und der Spencer Petras, der macht auf mich nicht den Eindruck, als ob er diese Offense irgendwann mal tragen kann, wenn es drauf ankommt. Und das ist schade, weil man einfach, also vielleicht ist es ja auch noch so, dass er sich steigert. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, dass die Möglichkeit besteht, aber ansonsten ist es schade, weil man halt wirklich eine tolle Defense und letztlich auch einen starken Running Back und eine nicht ganz schlechte O-Line irgendwie versaut, dadurch, dass man eben einen Quarterback hat, der nicht konstant für Plays sorgen kann oder den Ball bewegen kann. Ist ein bisschen schade. Iowa State muss halt gucken jetzt, ne, dass sie immer wieder diese Cy-Hawk-Trophy nicht gewinnen können unter Matt Campbell. Ist seltsam, weil sonst kann er ja sehr viel gewinnen, extrem viel für Iowa State-Verhältnisse, aber gegen Iowa kriegen sie es irgendwie nicht hin. War verdienter Sieg, muss man gar nicht drum herum reden. Und ja, für Iowa State kann es jetzt nur darum gehen, dass wir dann im Big 12 Conference-Spielplan da eben ein bisschen besser aussehen. Denn das, was die Offense da gezeigt hat, jetzt in zwei Spielen, auch das Laufspiel, das war natürlich zu wenig.
Ich habe am Wochenende gefragt, wofür man Iowa sonst noch kennt, außer für die Hawkeyes. Und dann kam Andreas Renner und meinte, in Iowa wäre geschnittenes Brot erfunden worden. Und ich war jetzt überrascht, dass aus der Existenz, Christian, von Messer und Brot tatsächlich erst das Ganze nach Iowa kommen musste, damit man auf die Idee kommt, die Transferleistung, dass man Brot schneiden kann. Aber ja.
Gilbert Grape vielleicht noch. Entschuldigung.
Was?
Nix. Gilbert Grape irgendwo in Iowa. Das wäre vielleicht noch was, man kennen könnte aus Iowa.
Mir fällt da halt auch einfach Nicola Nix Intelligentes zu ein. Es tut mir leid, aber...
Es fällt dir nichts Intelligentes zu Iowa ein. Naja, was soll's.
Alles wie immer in diesem Land.
Dann fliegen wir weiter durch die Liste. Florida gegen South Florida, also gewinnt bei South Florida 42-20. USC gegen Stanford, diese kleine Entgleisung haben wir ja vorhin schon angesprochen, 28-42. Rest in Peace, Head Coach Posten Clay Helton. Die Nummer 15 Texas Tech, und das haben wir auch schon angedeutet, spielte also bei Arkansas und also die Bilanz ist $100,000 Strafe für Arkansas, weil die Fans das Feld gestürmt haben und die Goalposts runtergerissen haben. 40-21, der Endstand. Möchte Texas jetzt schon aus der SEC wieder raus?
Okay, first of all, they're not in the SEC. And
yet. Also machen die uns quasi eine Bobby Petrino, ja? Oder vielleicht eine Urban Meyer oder sowas, ja? Also rein und ganz schnell wieder raus.
You know,
33-7 nach dem dritten Quarter. Also das war nicht mal knapp. Also das war ja.
I was already asleep, so not a problem. I was asleep at 16-0.
Okay, das war der Halbzeitstand.
Let's tackle the two things. So number one, SEC.
No, tackle is the wrong word in
football. Okay. let's unpack the two points. So listen. You can make fun of it all you want if you're SEC fans, if you're Texas rivals. You want Texas more than Texas needs you. Okay, let's just be honest about that. As I mentioned, of course, in the previous podcast, that the Texas ADs, the Texas management, or whoever the leadership saw empty seats when they played sub-division rivals like Kansas State and Baylor. As we saw in Louisiana, as I showed the picture, that there were some empty seats. So you want that first game against Florida, or I mean, even godforsaken Vanderbilt. You know, the Nashville people will come and visit. So, but Texas has enough money, and so the SEC looking to make sure that they secured revenue streams, secured their space as a mega conference. They bought in the two best teams from the Big 12 minus two. Into their conference, and as I said, that this will of course help Texas and Oklahoma with keeping up with recruiting. Even if the players come to Texas, who come to 40 Acres, they still end up feeling entitled. So we don't know what's going to happen in two three years. When I guess it probably will happen earlier, as the Big 12 2.0 now is full of 12 teams. So. Things may change. You know, the Texas quarterbacks will be seasoned. Hopefully Sark will have, quote unquote, his team, as they say, after 2-3 years. The coach has his team after doing all the recruiting. So let's do that. As for the game itself, no matter if Texas was coming to the SEC or not, this was a stinker of a game. They were not prepared. Once the coach saw, as I said earlier in the podcast, once the coach saw that this guy was not throwing well, and yes, look, there was offensive line issues, there was defensive rushing issues, but you've got to change something to kind of tell people, look, this guy is going out there and he's playing his heart out. Sometimes it takes a big play, it takes a hard hit to change the momentum of the game. And if you look back, for me, the game was, I knew this game was not going to happen for Texas when the muff punt stayed with Arkansas when it was, it just really, really sucked that his toe was on the line. Probably the only good call that Tessitore made the whole night was that you call it a game of inches, you call it a game of one toe. And that one toe changed the momentum of the game. Texas is up 7-0. You've got a different ball game. Or maybe not. But at that moment, I knew, okay, this is not going to go Texas's way. This is not going to happen. So is Sark in the hot seat? If you want to, like you said, talked about telenovela earlier, and Nikolai, the Texas drama just never ending, even two weeks into the season. And this will continue throughout the whole first season. Because Sark is already coming in with a questionable resume. No matter how many times you can go to the Saban school of assistant coaches, you have to win these games. And at Texas, the magnifying glass is just so much bigger. So maybe Sark saw a chance, and maybe he'll say, okay, I'll probably get the USC job over Kiffin. So, maybe he can do that. But after all the drama of last year of getting rid of Herman, I think right now Sark is safe for this season as we head to the SEC, but it's too early to tell, unless, of course, Texas is able to rescind their application.
Aber Sal, du musst doch einem Coach mehr als zwei Spiele geben, gerade im College, der muss doch seine Spieler erstmal bekommen. Yeah. Ich würde Sark nicht abschreiben wegen dieses Spiels.
No. And those are the overreactions. And no, of course, I'm going to get, like I said, it was second, but I'm only judging him from that decision. And I was thinking, when will he go to Casey Thompson? That was the only thing I was thinking to myself. As I said, it wasn't like taking out Aaron Rodgers, who was shitting the field on Sunday. A turd was doing exactly that. So take him out. There's no shame in that. You're not, we're talking about the millennials and taking him out, and then he'll feel he won't have the confidence anymore. I mean, look at Garrett Gilbert. He was thrown into the Alabama machine in 2010. Mm-hmm. And look at him. He's okay. And maybe
Texas. Yeah, but not at Texas.
Exactly.
Yeah, maybe Texas. He had to transfer to SMU to revive his career. Yeah.
He's going to be okay, but you don't know that, and you better find out now. Are you ready for this program? And yes, I guess you can combine those 2 points. Are you ready for this program to win this fucking game? And are you ready to take this team and this program into the SEC? And if you're not that guy, as to borrow the line from Patino, Vince Young is not walking through that door. Colt McCoy is not running through that door. And maybe even Sam Ellinger, if you want to throw him in there. It's now your chance to shine. And if you're not ready, let's go with the next guy, next man up, and that's the college football thing. If you, again, go back to that last comment you asked me about, the last game with Notre Dame. Are you going to sit out with your finger hanging down, or are you going to snap it back in place and go out there and win this game for us? And none of the Texas teams. So forget that I'm picking on one guy. None of the 22 players who played on the field at that time were the best players on the field. And yes, the Arkansas running on the pit on the field. Yeah, look, Arkansas, I don't know why they were angry at Texas. Maybe they're just like saying, okay, yeah, you want to play in the SEC, you want to follow us. But that was back in 1991. Come on, guys. Half the people there, actually all of the people at the in the stadium, in the student section weren't born yet. So screw you guys. And just wait till we start kicking your ass when we are in the SEC. And then you're going to wish that we went back. So believe me, your day will come.
Da kommt ja schon die Kampfansage. Ja, Jan.
Nee, ich wollte Sal nur recht geben, was ich nicht verstanden habe, was ich aber grundsätzlich nicht verstanden habe. Ich meine, Sal, du wirst dich ja auch als letzte Bowl-Game erinnern, als Ellinger verletzt war und Casey Thompson kommt rein und spielt absolut fantastisch. Mhm, warum? Ja. Warum? Ich meine, natürlich muss man neuer Coach, Open Competition, alles gut. Und dann hat er eben Hudson Card vorne gesehen, aber du musst doch irgendwann... Thompson kann ja auch nicht der Richtige sein, das wissen wir nicht, aber der hat halt einfach diese Dual-Threat-Ability, diese Explosivität, dann lass den doch erstmal spielen und dann kannst du ja immer noch den anderen reinbringen, aber...
Exactly.
Change it up. Und jetzt hat er ja gesagt, offensichtlich, fürs nächste Spiel ist Casey Thompson dann der Starter. Aber das wird man dann beobachten müssen. Was man aber trotzdem kurz erwähnen muss, weil ich wirklich ein bisschen grinsen musste, war die Laufleistung der Razorbacks oder die Run-Defense der Longhorns. 333 Yards, 7,1er Schnitt. Das war natürlich, also gerade wenn du einen Quarterback hast, der ein Dual Threat ist, wie Arkansas den hat, der im Passing vielleicht noch nicht ganz so profiliert ist, ist natürlich relativ bequem, wenn du so laufen kannst. Und das war ja wirklich, irgendwann hat man sich ja fast totgelacht, weil da, die haben dann den dritten Running Back reingebracht und den vierten Running Back reingebracht. Und die haben alle auch lange Touchdowns erlaufen gegen diese Defense, die nicht tackeln konnte oder nicht, also das Tackling der Longhorns war wirklich, wirklich schlimm. Mhm. Also fand ich wirklich, wirklich ganz, ganz übel. Und
And that's Arkansas, not you. They lose their toughness when they're there. That was a criticism from the Mac Brown era, that they weren't tough, they weren't hitting people and popping people. So,
dass du da wirklich mit dem vierten Backup noch da locker durchmarschieren kannst, das darf natürlich Texas nicht passieren. Jetzt mal ohne Häme. Das ist das war wirklich, wirklich schlimmer. Das waren zum Teil Spieler, ich habe dann geguckt, die haben halt kaum mal einen Rush gehabt in letzter Zeit irgendwie, und die können da halt, haben ihre Career Days alle. Ja, und auf der anderen Seite hat Arkansas, genau das war der entscheidende Unterschied. Die haben halt wirklich gut getackelt. Die haben halt gegen Bijan Robinson und so, die haben den ziemlich aus dem Spiel genommen. Die haben oft mit drei Linebacker gespielt, also eine ziemlich konservative Base-Defense. Aber diese drei Linebacker haben halt alles abgeräumt. Die haben am Ende alle drei über 10 Tackles gehabt, weil die halt, da saß halt alles. Und dann haben sie mit Catalan noch einen Safety dahinter, den ich sehr mag, Jalen Catalan, der hat auch super getackelt. Und dann kriegst du die halt vom Feld und gleichzeitig kannst du da irgendwie durch so eine Schweizer Käse-Defense durchlaufen. Also das war, fand ich sehr beängstigend. Und vielleicht ein letzter Satz, nicht zu diesem Spiel, sondern zu dem, was jetzt folgt, weil ich glaube, das nächste Spiel von Texas ist ja in der Tat gegen Rice, und die will Sal seinen Auftritt nicht nehmen. Aber wer hat in der ersten Woche gegen Rice gespielt? Arkansas. Und Arkansas, da stand es nach drei Vierteln 17-17. Und ich habe ein sehr schönes Zitat gerade direkt vor unserer Aufnahme jetzt gefunden von einem Rice-Linebacker namens Antonio Montero, der Rice-Defense und Texas-Defense gegen Arkansas verglichen hat und den schönen Satz sagte: "It shows that we can really play with anybody. Stars don't necessarily matter. It's all about effort and scheme and trusting the system." Also offensichtlich hat man schon bei Rice schon, geht schon der Optimismus los, dass man mit Texas da eventuell mithalten kann. Also ich, wie gesagt, ich will dir nichts nachher von unserem Preview nehmen und deinen Erfahrungen mit Rice, aber ich muss da ein bisschen grinsen.
Okay, dann Wisconsin gegen Eastern Michigan 34-7, Virginia Tech gegen Middle Tennessee 35-14, Ole Miss gegen Austin P 54-17, Holy War BYU gegen Ranked Utah, BYU gewinnt 26-17, Jan, und die Kopfschmerzen der Pac-12 dürften nicht weniger werden.
Nee, scheint so, ne? Ich habe jetzt vom Spiel nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, habe ein paar Highlights gesehen, aber auch nicht exzessiv. Von daher kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber offensichtlich hat BYU auch ohne Zach Wilson, also mit ihrem neuen Quarterback Jaren Hall, haben sie offensichtlich weiter eine relativ nett funktionierende Offense. Lauf, Pass, passt alles soweit. Jetzt Sieg spektakuläres und ja, haben offensichtlich endlich mal, es ist ja schon lange her, dass sie ein Holy War gewonnen haben, letztes Jahr hätte ja die größte Chance bestanden, nur da gab es keinen, haben sie das relativ locker runtergespielt.
Miami hat einen Scare gegen Appalachian State, 25-23.
Und es gab noch einen anderen Scare. Katze am Oberrang.
Ach so, genau, Katze am Oberrang, ja, das war die Nummer, genau, die Katze, wobei die Katze hat, glaube ich, den Sturz besser überstanden als dann, wie der König der Löwen hochgehalten wurde danach, ne? Also.
Das arme Tier.
Ja, wirklich.
Das arme Tier, ernsthaft.
Dass die Leute daraus dann so eine Show machen müssen. Irgendwer hatte das auch so schön bei mir drunter kommentiert, dass da irgendwie die Leute sich dann selbst dafür abfeiern müssen, dass sie die Katze in der USA-Fahne gefangen haben, oder, also aufgefangen haben. Wobei, ehrlich, die erste Frage, die ich mir stelle, erstens, wie kommt die Katze ins Stadion? Zweitens, wie kommt sie in den Oberrang? Drittens, warum hängt die am Oberrang runter?
Also, wie sie ins Stadion kommt, also diese Stadien, ja, gut, diese Stadien sind ja offen wie Scheunentore, ja? Also,
das ist richtig, aber die Katzen sind in der Regel scheue Tiere, die werden jetzt nicht bei einem vollbepackten Stadion, ja, ich laufe jetzt mal die Treppe zum Oberrang runter und hänge mich da irgendwie an die Brüstung. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber
also, auf der anderen Seite, es gibt sehr oft irgendwelche Geschichten mit Katzen in irgendwelchen US-Stadien. Gab es auch von
Tabern bei den Yankees. Auf dem Feld oder ähnliches.
Aber es interessiert sich halt in so Situationen keine Sau für Tierschutz. Und
Ja.
Na, genau. Immerhin haben sie sie aufgefangen, ne? Also,
ja,
das stimmt immer.
Ja. Ja,
jetzt aber das zivilisatorische Mindest, der Mindeststandard wurde dann immerhin noch eingehalten, aber.
Das ist aber auch nur, wenn du die Latte so niedrig liegst, ne?
Aber ja, apropos Tierschutz, wir überspringen Arizona, UNLV 37-10, kommt zu North Carolina, Georgia State 59-17. Was der Headcoach von Georgia State mit seinen Spielern vor dem Spiel macht, Christian Peters und der Tierschutz?
Der hat sie, ich meine ganz ehrlich.
Bitte Christian,
ich bin ja grundsätzlich dafür, dass jeder das nehmen darf, was er irgendwie will, aber er soll es bitte in den eigenen Scheiß vier Wänden tun. Und soll vielleicht nicht Auto fahren und soll vielleicht dann nicht ein Football-Game coachen. Weißt du? So. Das ist genauso. War das in der NFL, wo der eine Typ gemeint hat,
sich mit dem Helm auf die Fresse zu schauen, zu hauen da und dann irgendwie komplett verblutet war? Ja, das war dieser Seahawks-Fullback.
Es gab es auf jeden Fall bei John Ritchie, diesem Raiders-Fullback auch, oder? Ich weiß aber nicht, ob das jetzt dieselbe Sache ist, die ihr meint.
Also ich hätte jetzt auch diesen Seahawks-Ding tatsächlich vor Augen, aber...
So, okay.
Ja, der Typ war mittelmäßig excited. Ich glaube, ich werde das am Samstag mal bei meiner U19 ausprobieren. Ich glaube, danach werden sie mich, also vor unserem Spiel in Gückingen, ich glaube, die werden mich danach einweisen. Von daher weiß ich dann nicht, ob ich dann nächste Woche an dem College Football Podcast teilnehmen kann. Also.
Owen Schmidt, Seattle, kann man.
Owen Schmidt, West Virginia Legende. Da kenne ich das auch her. Der hatte damals so einen geilen Pseudo-Iro oder sowas. Und
Der hat sich beim Einlauf in Seattle den Helm so vom Kopf geschlagen, dass er eine riesige blutende Wunde hatte.
Keine Ahnung. Also der Typ hatte auf jeden Fall gute Laune. Wie gesagt, ich will einfach auch nicht wissen, welche legalen oder illegalen Mittel da im Start waren. Vielleicht war es auch nur sein Testosteron, whatever. Aber ich sag mal so, wenn wir alle für eine Idee so excited sein können wie der Kollege, dann ich weiß nicht, ob wir eine bessere Welt hätten, aber wir hätten eine energiegeladenere Welt. Aber ja.
Georgia State Head Coach Sean Elliott, wir haben es bei Twitter gepostet.
Ja. Ja, genau. Folgt unserem Twitter-Account, ihr Leute. GT tweetet den und sagt, alle Leute sollen dem folgen, damit einfach unsere Machtbasis im College Football steigt, die im Moment zugegebenermaßen noch immer relativ gering ausfällt, aber ja, wir arbeiten.
At Sofa QBs. Der Handle bei Twitter und da haben wir unter anderem das
mal geteilt. Nikolas, hast du eigentlich so einen in der Form schon in der GFL erlebt? Weil ich kann mich in den 5 Jahren nicht erinnern, so auf der Art und Weise. Ich stelle mir das gerade bei ein paar Kandidaten vor und muss sehr stark in mich hineinlachen.
Ja, habe ich schon tatsächlich. Also junge Coaches, die so leicht die Referenzen verloren haben. Also jetzt nicht so extrem, ja. Aber einer fällt mir ein tatsächlich. Der war aber auch nicht lange da.
Okay, ja.
Also auf jeden Fall, geholfen hat es nicht. Georgia State verliert trotzdem 59-17 gegen North Carolina. Auburn schlägt Alabama State 62-0. Virginia schlägt Illinois 42-14.
Gut, dass die Big Ten so stark ist. Gut, dass die Big Ten so stark ist.
Ja.
Nein, Nikola, ich sag dazu nichts. Keine Chance, wirklich.
Dann nicht. Das zwingt dich keiner. Wenn wir die Liste ein bisschen runtergehen, Oklahoma State hat einen Scare gegen Tulsa, 28-23. Rutgers schlägt Syracuse 17-7. FCS Duquesne schlägt Ohio.
FCS war die richtige... FCS war die richtige Anmoderation für Rutgers gegen Syracuse, sorry.
Ja. Schlägt Ohio 28-26. UConn hat auch gegen Purdue keine Chance, verliert 0-49. Boston College gegen UMass 45-28. Da ist die News, dass sich der Quarterback von Boston College verletzt hat. Anscheinend, Jan, ne?
Ja, Phil Jurkovec, wirklich ein richtig, richtig starker Quarterback. Sowas ist ja bei Boston College seit Matt Ryan nicht unbedingt gefragt gewesen, oder zumindest nicht immer gefragt gewesen.
Ja, aber vielleicht gibt es ein Team aus Georgia, das Interesse wieder hätte an einem guten Quarterback aus Boston College.
weiß ich nicht. Also das, was ich da gesehen habe, hat mich beeindruckt auf eine gewisse masochistische Weise. Also Djokovic hatte irgendwann bei Instagram jetzt vor zwei Tagen...
Wir wissen, Jan hat seit ein paar Jahren Erfahrung in diesem Gebiet, ja.
Wir sind noch nicht durch mit den Dissen. Ich habe da noch einen parat. Aber Djokovic hat halt seine Hand gepostet, die halt in so einem Verband ist. Und jetzt heißt es wohl, dass es sein könnte, dass er länger ausfällt. Aber das ist noch nicht ganz klar. Und wäre natürlich mega bitter. Also jetzt hat man endlich mal eine Offense, auch eine Pass-Offense, die man anschauen kann. Und dann geht halt der sehr, sehr talentierte Quarterback flöten. Also wäre ziemlich übel für Boston College.
Gut, dann Nebraska schlägt Buffalo 28-3. Eine Frage für die Grafik vor dem Spiel, aber dann doch irgendwie auf dem Platz geliefert, Jan.
Ja, Nicola, mit 28-3 kennst du dich ja aus.
Ja.
war ein Spiel, dem ich eh schon nicht wahnsinnig euphorisch entgegengefiebert habe und das mich dann noch mehr genervt hat beim Anschauen, als ich eigentlich wollte. Und das habe ich irgendwann in der Tat auch ausgemacht und mir auch bis heute noch nicht die Highlights der zweiten Halbzeit angeguckt. Also ich habe immer wieder reingeschaltet, aber war halt das Power-5-Team, was eben... gerade in den Lions mit der D-Line, hat mich ein bisschen gewundert, hatte ich die Bulls in der O-Line ein bisschen besser eingeschätzt, dann doch dominiert hat. Toll haben die Huskers nicht gespielt, also das Ergebnis täuscht ein bisschen drüber hinweg, dass es eigentlich Big Plays waren, also es waren einige Big Plays und sonst viel Stückwerk. Ich war von der Bulls Defense, so man das sagen kann, obwohl die sicherlich auch mehr Punkte hätte kassieren müssen, war ich relativ angetan, weil sie halt Sound gespielt haben. Gut, du kannst halt diese Big Plays kassieren, gerade wenn du in Man-Coverage bist und der Receiver ist halt schneller, Samori Toure ist ein schneller Receiver, dann kann das halt passieren. Das ist aber nicht das Entscheidende, worauf ich da bei einem kleinen Team achte. Sie haben, fand ich, gerade in der Defense mit einem neuen System, mit einem neuen Headcoach, das wirklich, wirklich sound gespielt, haben relativ gut getackelt. Wie gesagt, immer natürlich Bedenken mit Major gegen Power 5. Von daher gehe ich da aus Bulls Sicht jetzt gar nicht so bitter raus, warum die Huskers unbedingt Ende des vierten Viertels noch Running Up the Score unbedingt machen wollten und da plötzlich anfangen mit 2 Minuten auf der Uhr noch irgendwelche langen Pässe rauszuhauen und dann irgendwelche abgefahrenen Triple Option Spielzüge zu machen, 10 Sekunden vor Schluss. Das hat dann nicht gezählt, weil Forward Pass war sehr, sehr knapp, also hätte man, glaube ich, auch durchgehen lassen können, aber und dann auch noch irgendwie mit, glaube ich, mit dem letzten Spielzug dann noch ein Field Goal versuchen, ich weiß es nicht, aber ist auch nicht so wichtig, hatte irgendwie nur so ein bisschen Geschmäckle, weil ich dachte, was wollt ihr, warum wollt ihr nicht das Spiel jetzt einfach zu Ende laufen, aber irgendwie mussten sie noch was beweisen, offensichtlich.
TCU schlägt California 34-32, Navy verliert gegen Air Force 3-23, das ist gar nicht mehr das große Thema, habt ihr mitbekommen, dass bei Navy der Athletic Director den OC gefeuert hat, der Head Coach dann gefragt hat, was das soll, und jetzt der OC wieder als Quarterback Coach dabei ist?
Was?
Ernsthaft? Ja, tolle Geschichte. Der OC ist Ivan Jasper, der ist seit 2008 der OC, wie Newman Talolo da der Head Coach ist. Und ja. Dann kam der Athletic Director um die Ecke, hat ihn gefeuert, bis Newman Talolo nochmal gefragt hat, was jetzt? Wir sind besser mit ihm, was soll das? Und jetzt haben sie ihn wieder zurückgeholt als Quarterback-Coach.
Dass der sich überhaupt darauf eingelassen hat, dann wieder Quarterback-Coach zu werden. Also, das ist ja trotzdem eine Degradierung.
Auf jeden Fall, ja. Das war...
Ich eher in der europäischen Football, die Nummer, aber gut.
Das war auf jeden Fall sehr seltsam.
Beeindruckend.
Ja, ja.
Emotionale Entscheidung und so, nicht wahr, Nicola?
Ja, die haben auch schon ihren einen Assistant verloren, weil seine religiösen Überzeugungen können ihn nicht, lassen ihn nicht zu, dass er sich impfen lässt. Und da ja Navy ist ja gibt's Impfpflicht, also auch raus, ja. So läuft das halt irgendwie bei Navy. Aber ja, das war die etwas skurrile Geschichte des Wochenendes, gefeuert und dann doch nicht und in irgendeiner anderen Position wieder rein. Läuft. Ansonsten Rice, der nächste Gegner von Texas, verliert 7-44 gegen Houston. Vielleicht sollte man sich als Linebacker dann auf seine Aufgaben konzentrieren und nicht dieses, und nicht Hot Takes raushauen, aber das weiß ich schon. Was lachst du denn so dreckig?
Nee, ist eine schöne Referenz dazu. Ich schaue gerade mal. Immerhin, er war der beste Tackler seines Teams mit 10 Tackles, 2 Tackles for loss. Na, dann kann er sich das vielleicht noch gerade so erlauben. Aber man weiß natürlich auch nicht, wo die Tackles zustande gekommen sind und wie viel er verpasst hat.
North Carolina State verliert gegen Mississippi State 24-10 und verliert dann noch ihren Starting Linebacker Wilson und ihren Starting Safety Fagan. Das dürfte noch die schlechtere Nachricht sein, ne, Jan?
Ja, gerade Wilson ist ein super Linebacker letztes Jahr gewesen, einer der besten der ACC oder vielleicht sogar des Landes, wirklich ein absolutes Breakout hier. Und dann, passiert das. Und auch, also ich hatte von NC State da schon ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Die waren für mich so ein bisschen Dark Horse-Kandidat in der ACC, was in der ACC wohlgemerkt nicht viel heißen muss. Aber die haben eine nette Offense, die haben halt, also sowohl was Running Back Skill Player als auch Receiving Skill Player angeht, die haben ein paar wirklich nette Defense Spieler, gerade die Safeties und die Linebacker, aber Peyton Wilson ist der beste Defender und das macht auf jeden Fall die Saison etwas schwieriger oder legt ein paar mehr Steine in den Weg.
Ja, und Kansas State verliert gegen Southern Illinois, gewinnt 31-23, nicht verliert. Der Scare kam bei Memphis gegen Arkansas State 55-50. Und dann kommen wir, Florida State gegen Jacksonville State. Letzte Woche sprechen wir über Florida State, wie das eine tolle Geschichte ist mit Mackenzie Milton und dass sie Notre Dame so close haben, ja. Und dann reißen sie es mit einem Defense-Play wieder mit dem Hintern ein, hat man das Gefühl. Was macht der Defense-Coordinator von Florida State unter der Woche beruflich? Wahrscheinlich das gleiche wie der Replay-Official von Ohio State gegen Oregon. Vielleicht sollten die einfach mal einen Job tauschen und dann schauen wir, ob es besser wird, aber irgendwie.
Ja. Well, in those situations, you don't let them get. Actually, if you see that play that where he scored was very similar to Crabtree scoring against Texas, it brought back memories of that you had two defenders in front of him and he made one quick move and then he was able to get in. Of course, he had someone to block him. So in that respect, Crabtree beating them was an accomplishment. But why it's similar and just like similar with anything else, you don't let you stay back there and then try to attack the ball going forward. And they just caught them flat-footed. And but you know, that's what we watch college football. That's what we like about it is like, you know, these excitement, these plays are going to happen. But I don't know if I would equate. Well, Florida State, I mean, are we really sure that they're a program like the Jimbo Fisher era? And definitely not the Bobby Bodden era. Is this a school that we can consider one of the best things? You know, they're now because of Clemson, and now Notre Dame. Are they really a team like Miami? Can we really consider them top tier programs? The only difference between them and Texas is Texas has more money and more cachet, but the results on the field, you know, they're in recruiting rich programs. I would love to see Florida State playing well. I'd love to see Miami. Of course, I would love to see Texas playing well. But this is just one of those things where maybe the players thought there's no way they're going to beat us. We've got them. And, you know, Toledo almost did that to Notre Dame. And you know, we can go back to Appalachian State almost did that to Miami after almost doing it to Michigan all those years ago. So, in that respect, it's like, oh my God, they haven't lost ever to an FCS team, correct? If I read that correctly, they never have, and this is the first time. But you know, just like Chaminade beating Virginia back in the day, that put them on the map. Now, is it correct? Jacksonville State will now be in Florida State's memory for. Yeah, this will be the win that they will post on their in the yearbook, in the papers, and then it will be in their locker rooms, and this will help recruiting. Look, we need you to come help us beat the Florida States and the Floridas and the Miamis and the Alabamas. So come to Jacksonville State. And yeah, they probably got themselves a couple of players
that will help their program in the future. But yeah, it's just a fluke the way it ended, the way it happened. But that's what happens when you're not prepared at home to beat a team that's going to be hungry. This was their game. This was their quote unquote Super Bowl. This was their bowl game in the limelight. And kudos to Jacksonville State for not giving up for 60 minutes.
Florida State, also das gilt ja generell für diese FBS, FCS-Duelle, diese Unis zahlen ja Geld dafür, dass der FCS-Gegner kommt. Also Florida State hat also $100,000 bezahlt, um einmal in diesem letzten Play komplett vorgeführt zu werden. Aber natürlich, Jan, hatte der Coach eine Erklärung.
Ja, darf ich ganz kurz erstmal, warum es für mich was anderes ist als der Crabtree-Catch. Erstens, der Crabtree-Catch war, glaube ich, das war so irgendwas bei 25 Yards oder so. Hier hatten wir mehr als die Hälfte des Spielfeldes und Texas Tech hatte damals, war in Field Goal Range, hatten einen Punkt Rückstand. Also da musste man auch anders verteidigen. Also da musste man ja auch verteidigen, dass die vielleicht einen First Down in der Mitte des Feldes machen, dann eben den Ball sofort entweder Auszeit nehmen oder spiken. Hier, was hast du denn hier für ein Problem? Ich meine, der Coach meinte, ja, sie hatten noch ein Timeout und vielleicht machen sie dann einfach einen Pass in Field Goal Reichweite und nutzen dann das Timeout. Aber mal ehrlich, es sind 6 Sekunden auf der Uhr. Du bist an der eigenen, die sind an der eigenen 41-Yard-Linie gewesen. Das heißt, auch für so einen Pass brauchen sie ein paar mehr Sekunden. Und ob ein Spieler, der den Ball dann fängt, von einem FCS-Team in the heat of the moment dann sofort runtergeht, das wage ich auch mal zu bezweifeln, ob der nicht versucht, noch einen auszutanzen oder so. Oder ob vielleicht auch ein Defender ihn noch lange genug oben hält, bis die Uhr runterläuft. Es waren ja nur noch 6 Sekunden.
Und ob der FCS-Kicker aus 50 plus Yards trifft, wollen wir auch nochmal in Frage stellen, ja?
Auch das, ich meine, es kann ja alles sein, aber selbst dann, selbst wenn alles schief läuft, hast du Overtime.
Ja.
Und dann ist die Chance trotzdem relativ groß, dass FSU vielleicht ein bisschen mehr Qualität hat. Wobei man sagen muss, Kudos an Jacksonville State, das war auch vorher kein Flug, sondern die haben halt genauso viel Yards produziert. Die haben sind eigentlich sozusagen Schritt für Schritt mit FSU mitgegangen, was auch immer das für die Qualität von FSU aussagen mag. Aber dann kommt dieser Pass, Zary Cooper ist ja sowieso witzig, dass ein Ex-Clemson-Quarterback auf einen Ex-Duke-Receiver, also das sind zwei Spieler, die offensichtlich talentiert genug sind, gerade Zary Cooper war das, der war halt kein so ein total niedriger Recruit, dass der so einen Pass wirft, in Man-Coverage hast du da einen Corner daneben, dahinter ist nichts, von der Seite kommt halt der tiefe Safety, der im Centerfield gespielt hat, und das sind die einzigen beiden tiefen Verteidiger, und er stoppt ab, und dadurch überlaufen beide das Play und er cuttet Richtung Mitte und scored. Also was soll das? Also was sollte die Defense-Logik sein? Übrigens auch für die Idee, dass die noch einen Timeout haben und vielleicht einen Field Goal kicken können. Also wo ist die Logik für diesen Spielzug gewesen? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, vielleicht.
Mich regt das auch langsam auf, diese Ausreden von Coaches. Ja, also stell dich hin und sagst, wir haben zwei Coach, wir halten den falschen Call drauf. Aber zwischen der Nummer hier, ja, aber sie hatten noch ein Timeout und das Field Goal überhaupt sowieso. Oder hier neulich der Nebraska-Coach, ja, das war eine andere Front, sorry, da war das halbe Playbook plötzlich weg. Wofür werdet ihr eigentlich bezahlt? Jetzt mal ernsthaft.
Ja,
also,
auch nicht so schlecht.
Da eskaliert man so mein innerer Rudi Völler, ja. Ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Ernsthaft.
Das fehlen mir auch ein bisschen die Worte, darum stotter ich gerade so rum. Was willst du denn da? Auch selbst mit dieser Ausrede macht es keinen Sinn. Es macht einfach von vorne bis hinten keinen Sinn. Und ich bin wirklich, wirklich traurig, weil ich habe mir noch Washington, Michigan angeguckt und bin dann dachte, naja, jetzt habe ich ja eigentlich alles durch und FSU, das wird ja schon nichts werden gegen Jacksonville State, come on. Es ist ein FCS-Gegner, es ist nicht wie Toledo ein gutes Mid-Major-Team. Also das ist ja nochmal wirklich eine ganze Ecke drunter einzuordnen, qualitativ. Oder App State heute ist ja nicht mehr das App State von damals, sondern das ist das App State von heute. Das ist ein sehr guter Mid-Major. Der kann auch ein Team wie Miami durchaus mal Probleme machen. Wir reden hier von einem FCS-Team. Bitte, da passiert nichts mehr. Doch.
Außer es ist FSU.
Ja, wo ist der Christian Rand eigentlich? Wir haben ihn noch nicht gehört.
Nee, ich habe Christian Rand gar nicht, weil Christian denkt sich, letzte Woche sah FSU zu gut aus, jetzt sehen sie halt wieder so aus, wie wir sie im Podcast seit ein paar Jahren sehen.
Ja, wir wissen einfach, wie wir noch Stellen zu bewerten haben.
Das kommt dazu, ja.
Keine Ahnung. Ich bin heute nicht in der mentalen Verfassung zu rennen.
Also, wir haben vier Teams, die in den Power 5 0 und 2 sind. California, die gegen TCU jetzt verloren haben. Florida State, die gegen Jacksonville State verloren haben. Und außerdem Arizona und Washington. Da wollen wir nicht verschweigen, dass Washington in Michigan, also bei Michigan, 10-31 verliert. Und Arizona gegen San Diego State 14-38 fast schon untergeht. Ja, nicht schön. Und ansonsten hier dieses ganz elitäre Battle zwischen Colorado State und Vanderbilt. Gewinnt Vanderbilt 24-21 und damit haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen durch. Es sei denn, Herr Wegwert hat noch was.
Einen habe ich noch, aber ist auch ganz kurz. Nein, wirklich nur ganz kurz. Und zwar das wunderbare Duell zwischen LSU und McNeese State, einfach nur deswegen, weil bei McNeese State ein gewisser Cody Orgeron Quarterback ist.
Ach so, ja,
man
genau.
Kann sich ja ungefähr vorstellen, es ist der Sohnemann von Ed Orgeron, dem Gegner-Headcoach von LSU. Und ja, Ed Orgeron ist ja nun auch ein defensiv geprägter Headcoach und der hat offensichtlich einiges vorgehabt gegen seinen Sohnemann. Die haben den halt komplett zerpflückt mit 8 Sacks. Also der hat halt wirklich auf die Fresse bekommen, hat auch keine 100 Yards Passing gehabt. Und ich frage mich irgendwie so ein bisschen, wie sehen da die nächsten Gespräche aus? Ja, Sohnemann hast du gut gemacht, aber wir haben dir richtig aufs Maul gegeben oder wie läuft das? Also das...
Das wird ein entspanntes Thanksgiving-Dinner, glaube ich.
Mein Ziel war, dich umzubringen, aber also nicht viel weniger so.
Also 8 Sacks ist schon auch für Top-Team gegen FCS schon relativ viel. Also da muss man schon auch Lust gehabt haben.
Und Cody Orgeron dementsprechend mit minus 60 Laufyards. Ich habe übrigens gerade geschaut, also vor dem letzten Play von Florida State war die Siegwahrscheinlichkeit zu Florida State 98,6%.
Ja. Ja, aber weißt du, Nikola, als Mathematiker weiß ich, 98 sind nicht 100.
Ja, so wie der DC von Florida State drauf war, hätten auch 102% nicht gereicht. Aber ja, kurze Pause hier, dann besprechen wir den Spielplan von nächster Woche. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks College Football. Wir sind immer noch mit Sal Mieter, Jan Wegwert und Christian Schimmel in den Leitungen. Und ja, wir schauen voraus auf das, was nächste Woche passiert und kombinieren so ein bisschen Picking Against the Spread mit Spielen, zu denen irgendjemand was mehr oder weniger Qualifiziertes sagen will. Wer Freitag auf Samstag was schauen will, wir hätten Louisville UCF im Angebot. Und Illinois gegen Maryland. Jan, Louisville, UCF mit 7.
Bei Louisville schwierig. Aber ja, nee, eigentlich kann man gerade nicht auf Louisville setzen. Also ich gehe noch mit mehr als 7 für UCF.
Illinois, Maryland, Christian, Maryland mit 7,5.
Ich weiß nicht, wer oder was Illinois sein soll. Von daher Maryland mit 10.
Gut. Dann Samstag, 18 Uhr bei Fox, Sal, Oklahoma gegen Nebraska.
what was the score against Western Carolina?
76-0.
So if, and a big if Nebraska is half better than Western Carolina. Yeah. Let's have fun, Jan. Oklahoma to cover.
Die 22 ist die Line.
Yes, Oklahoma to cover.
Ich möchte kurz erwähnen, es ist der 50. Jahrestag des Game of the Century, also eines von mehreren Game of the Centuries, das hat man ja doch gerne mal vergeben, zwischen Nebraska und Oklahoma, Nummer 1 Nebraska bei Nummer 2 Oklahoma, 1971, 35-31 mit Johnny the Jet Rogers, Punt Return und sehr, sehr viel Laufspiel auf beiden Seiten, vor allem bei Oklahoma. Die hatten diese Wishbone Offense, vielleicht die beste Wishbone Offense überhaupt, aber es hat nichts genützt, weil die Huskers haben gewonnen. Die Huskers haben jedes Spiel dieses Jahr gewonnen, also im Jahr 1971, haben später Alabama, ich glaube, war im Sugar Bowl oder so, im Orange Bowl, haben sie richtig geplättet. Von daher, das klingt doch eigentlich danach, wenn man sich 15 Jahre später dann daran zurück erinnert, vielleicht diese Bilder auch über den Fernseher mal laufen lässt unter der Woche, dass man so motiviert ist, dass man die große Überraschung wagen kann und daran glaubt und vielleicht die Sooners in die Schranken weist. Nein, ich rede Quatsch, das wird natürlich nicht passieren, aber...
Also ja, ich dachte, die Idee wäre, dass man die anruft, ob sie nicht Zeit haben, aufs Feld zu gehen, aber ja, okay.
But you know what? That, you know, forget 50 years ago. A lot has changed for these programs in the last 5 years. So, yeah.
Reib's mir noch rein, Sir.
Yeah, it's fine. I'm just saying. You know, the SEC is not asking Nebraska to come in, although the Big Ten plus three added the plus four. So, but no, yeah, of course I kid. You know, it's a rivalry game, so maybe this could be the same thing as Arkansas. But again, unfortunately, it's not in Nebraska. If it was in Nebraska, I would say Nebraska would lose and be close. But and the fans would be riled up, and that's exactly what happened in Arkansas. That's the kind of atmosphere it was. But this is going to be in Oklahoma. It's going to be Norman. They're going to be riled up, and they want to be Nebraska. And yeah, so they'll cover.
Next year it'll be in Lincoln, so maybe then.
Oh God.
Maybe then, yeah. Mm-hmm.
Hilfe. Indiana gegen Cincinnati. Klingt mit Blick auf 2020 interessant, Christian? Klingt es mit Blick auf 2021 noch interessant? Ich schmeiß dir mal ein Cincinnati mit 3,5 hin. Das Ganze bei Indiana.
Gib mir Cincinnati mit einem Touchdown.
Ja.
Indiana überzeugt mich noch nicht zu 100%.
Das kann man so formulieren, ja.
Ist halt ein bisschen schade, weil das war so eines der Quality-Spiele vorher zumindest für Cincinnati. Und die brauchen ja, die haben Notre Dame noch. Aber die brauchen halt diese Siege gegen Power-5-Programme. Und Indiana, wenn die sich halt weiter so präsentieren wie im ersten Spiel gegen Iowa, dann ist das natürlich irgendwann kein Quality-Win mehr. Abzuwarten.
Sal, West Virginia hat Virginia Tech zu Gast und ist Favorit mit 3.
No, sorry, who's the favorite?
West Virginia.
Okay, so home field advantage. Oof. I want to say Virginia Tech will win. So, yeah. So Virginia Tech, take the points.
Gut, dann wieder ein Spiel mit gewissem Interesse für Herrn Wegwert. Buffalo hat Coastal Carolina zu Gast. Coastal Carolina mit 13,5.
13,5 ist ganz schön viel. Also ich sehe natürlich Coastal Carolina auch in der Favoritenrolle, aber so schlecht habe ich die Bulls jetzt in den ersten Spielen, auch in dem Spiel gegen Nebraska, wohlgemerkt, nicht erlebt. Wird halt drauf ankommen, ob sie diese krasse Option-Offense-Disziplin jetzt stoppen können. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber vielleicht machen sie doch ein, zwei Plays mehr in der Offense als im letzten Spiel. Von daher sage ich, sie covern.
Dann haben wir immer noch um 18 Uhr, Christian, Miami gegen Michigan State. Miami mit 6,5.
Ja, ein Spiel, was in den 90ern besser gewesen wäre. Miami ist 6,5 Favorit.
Ja.
Michigan State covered.
Würde ich auch von ausgehen, ehrlich gesagt.
Also vielleicht gewinnen sie sogar straight up, aber...
Aber gut.
Ja. Gut.
Dann gehen wir ein bisschen weiter runter im Spielplan. Also Michigan gegen Northern Illinois schenken wir uns mal. Missouri gegen Southeast Missouri State. Das sind hier unsere Directional Cupcake States. Ja, also das klingt schon fantastisch. Wenn wir dann ein bisschen durch den Spielplan gehen, dann haben wir um 20.30 Uhr Sal Notre Dame gegen Purdue. Beide 2-0, Notre Dame Favorit mit 7.
Yeah, I say Notre Dame wins. They cover, they got their scare, even though they won last minute with Toledo. I think that, if Brian Kelly's a good coach, he's going to say, look, guys, our season can end that. Yeah, we were that close to having our season ending. So that's, go out there and kick some ass. So, if he's a good coach. If he's not, then I'll eat my words. Notre Dame to cover.
Notre Dame to cover. Gut. Dann 21.30 Uhr das CBS-Spiel, das Vern Game. Die Florida Gators, Christian, haben Alabama zu Gast und Alabama ist Favorit mit 15,5.
Das wird. Entschuldigung. Ich glaube, das wird enger. Ich glaube, dass Florida gut ist. Und trotz, trotz der.
Das ist ein SEC-Team.
Ja. Weißt du, manchmal bin ich in der Lage, meine Haltung anzupassen, Nicola.
Okay.
Ja. Und ich habe ja gesagt, dass Florida dieses Jahr durchaus eine Mannschaft sein kann, die man auf dem Zettel hat. Und ja, es ist Alabama und ja, sie hatten jetzt faktisch eine Bye-Week. Sorry, Mercer. Ich mag normalerweise Teams, die Bears sind, so, aber egal. Ich glaube, dass das enger wird. Ich glaube, dass das Florida durchaus die Qualitäten hat. Ja, sie haben offensiv brutal viel verloren. Und die Defense ist immer noch gut. Und Alabama gewinnt, Florida covered.
Alabama. Ich bin halt super gespannt. Ich will mal ganz kurz noch zwei Sätze dazu sagen. Ich bin super gespannt, ob Florida auf ihren Backup und True Freshman Quarterback Anthony Richardson setzen. Der hat in jedem der beiden Spiele jetzt so viele Big Plays, vor allem mit den eigenen Beinen produziert. Er ist schnell, er ist ziemlich kräftig und groß, also jetzt nicht unbedingt nur so ein kleiner wusseliger Flitzer. Der hat so viel, ich glaube, der hat einen Rush-Durchschnitt von 25 gerade, also 25 Yards pro Rush, und die Passing-Statistiken sehen ähnlich absurd aus. Wäre vielleicht spannend, den mal früher einzusetzen, ist natürlich zu befürchten, dass Saban den halt irgendwie seiner Defense zum Fraß vorwerfen kann, aber wenn, dann würde ich es riskieren, weil was haben sie zu verlieren?
Ja, also so viel zu Florida gegen Alabama. Dann schauen wir ein bisschen weiter. Also dann Iowa spielt gegen Kent State, das wird vielleicht nicht so ganz so aufregend. Clemson hat das ähnliche Problem wie Oklahoma. Sie haben auch im Augenblick keinen Gerankten mehr im Spielplan bis zu einem eventuellen Conference Championship Game. Und es geht los mit Georgia Tech, Jan. Clemson, Georgia Tech, Clemson Favorit mit 28,5. Ich vermute mal, für Clemson und Oklahoma gilt eigentlich jetzt, wir müssen alle aus dem Stadion schießen, oder?
Du meinst für Clemson und Ohio State?
Für Clemson und Ohio State, ja. Wir müssen, oder Oklahoma auch. Also wir müssen eigentlich alle aus dem Stadion schießen, weil die Quality kommt höchstens über die Höhe und nicht über den Gegner.
Ach so meinst du. Ich dachte jetzt aufgrund der Losses.
Ohio State hat noch Gegner auf dem Spielplan, Oklahoma halt nicht mehr.
Ja, aber Oklahoma muss, die kommen trotzdem durch, auch wenn die nicht aus dem Stadion schießen, gehe ich zumindest von aus. Irgendwann wird vielleicht auch Iowa State wieder ein bisschen höher kommen. Anyway, vielleicht auch Texas, wer weiß. Also Clemson, 28,5 ist natürlich schon viel. Also ich sag mal George Tech covered, weil sie nur mit 28 verlieren. 4 Touchdowns, trotzdem eine Klatsche.
Okay, Sir, Ohio State gegen Tulsa. Ohio State 26,5.
So I guess that's the horseshoe. Tulsa gave the Cowboys some trouble. Oklahoma State's kind of reeling. I read the headline, Ryan Day promises not to happen again. No, Tulsa will lose, but it won't be 26.
Christian, Wake Forest gegen Florida State. Wake Forest mit 5,5.
Wake Forest mit allem.
Mit allem. Oh je. Dann haben wir 21:30 Uhr, Jan, Washington State gegen USC. USC mit 8,5.
USC mit mehr als 8,5. Ganz egal, wer der Coach ist, gegen Washington State, ja.
Ja?
Immer gegen Washington State.
Welch Optimismus.
Ja. Gut. Vielleicht auch ein Befreiungsschlag, dass man jetzt dieses ewige Hin und Her mit, oh, was kann passieren, wenn wir nun nicht überzeugend gewinnen, dann ist Helton vielleicht schon auf dem Hot Seat. Vielleicht kann das Team so ein bisschen lösen.
Vielleicht kann man auch für den Interims-Headcoach auf dem Hot Seat setzen, wer weiß.
Kann man ja eh nicht viel erwarten, der wird ja jetzt nicht viel länger bleiben.
Memphis, Mississippi State, Sir. Mississippi State mit 3.
Oof. I say, you know what, that's about upset. Let's do Memphis.
Yes. Yes.
Gut, dann die ganz große Frage, gewinnt Washington sein erstes Spiel gegen Arkansas State, Christian? Sie sind Favorit mit 16,5, aber wir wissen, bei Washington hat das relativ wenig zu bedeuten dieses Jahr.
Sie sind nicht gut. Deswegen sage ich auch, dass Arkansas State tatsächlich covert, aber sie werden irgendwie mit 7 gewinnen. 7 bis 10.
Okay. Das letzte Heimspiel haben sie ja souverän gegen Montana verloren. Schauen wir mal, ob es jetzt diesmal besser wird.
Die Frage ist, ob sie mehr als 7 oder 10 Punkte machen. Also die Defense ist ja okay, aber vielleicht gewinnen sie einfach 10 zu 0. Durchaus möglich.
Es ist einfach nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Weiter im Text. Sal, wir haben dann Georgia gegen South Carolina. Georgia mit 31.
So I'm guessing that's between the hedges. Georgia's gonna win. It won't be 31. SEC, baby. The games are close.
Or
competitive, whatever. But I don't think it's going to be 31. But Georgia will win.
Dann ein interessantes Duell. Big Ten gegen SEC. Christian, Penn State gegen Auburn. Penn State mit 6.
Für mich so ein bisschen das Spiel der Woche, tatsächlich.
Ja.
Eines der, auch nicht nur nominell von den Namen her, interessantesten Partien.
Vor allem bei beide jetzt ein bisschen eingespielt reinkommen, ne? Nicht so ein Woche 1 Duell, wo du nicht so wirklich weißt, was du kriegst, ne? Sondern Woche 3, da soll es ja schon ein bisschen besser laufen.
Ich glaube, dass Penn State das ein bisschen deutlicher gewinnt mit 11 oder so. Ich glaube, die sind nicht schlecht dieses Jahr, nach allem, was ich bis jetzt von denen gesehen habe. Und Auburn muss sich halt erst noch ein bisschen finden, aber das hat Potenzial für ein sehr gutes Footballspiel.
31 in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf ABC, das heißt also im ESPN Player zu sehen. Dann, ja, North Carolina gegen Virginia. North Carolina mit 9.
North Carolina gewinnt es, aber nicht mit 9. Es wird enger. 3 oder 7 oder sowas.
Ich würde sogar hier die Upset-Karte reinspielen wollen, aber okay.
Kannst du ja, aber du hast mich gefragt.
Ja, also, nee, aber das wäre also tatsächlich. Da bin ich sehr, auf das Spiel bin ich sehr gespannt.
Weil dir Virginia gegen Illinois so gut gefallen hat.
Weil ich nicht weiß, was ich von North Carolina halten soll.
Das geht uns allen so, glaube ich.
Und von daher, ja, schau mal.
Was you're not gonna be happy. Bayern's up 2-0 against Barcelona. Oh.
Dann haben wir natürlich Sal Texas gegen Rice.
Ja.
Das gibt's übrigens nur im Longhorn Network. Das sagt vielleicht auch schon alles über dieses Spiel.
Yeah, it's obviously a home game that they feed to the Longhorn Network. What's the spread?
26.
Oh, come on, really?
Mm-hmm. Also ich kann sagen, also bei 26. Oh.
Yeah,
Wetterbericht sagt übrigens 96 Grad Fahrenheit bei Kickoff. Das sind 35 Grad Celsius.
It would have been cool if Casey Thompson came in and led the Longhorns to victory. Then you could say, okay, he's the starter. That's what's going to happen. But the program is still in flux. They're going to win, but it won't be. You know, they beat Louisiana by 20. They lost to Arkansas by 19, so that's going to be the Longhorns this whole season. They're going to win by 20, they're going to lose by 20. So they're not going to cover. They'll win, but they won't cover.
Okay, dann Christian, wir haben Stanford, die nachdem sie jetzt bei USC für Randale gesorgt haben, jetzt geht's nach Vanderbilt. Die Pac-12, also gegen die SEC, Stanford Favorit mit 11.
Ja, ich bin schon der Meinung, dass das die beiden eigentlich in einem Literaturduell oder in einem Buchstabierwettbewerb ausmachen sollten. Oder vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Nobelpreisträger von beiden Universitäten gekommen sind, aber vielleicht kann man die vorher in Punkte aufwiegen und dann darauf das Footballspiel setzen. Stanford deutlicher mit 14.
Gut, dann Jan, haben wir Arizona gegen Northern Arizona. Arizona mit 6.
Oh, was?
Ja.
Na komm, das können wir, das also ein Touchdown-Vorsprung sollte schon drin sein gegen das CS-Team, von daher gehe ich da mit Arizona.
Arizona, die bisher sieglos sind,
trotzdem.
Die gegen BYU und gegen San Diego State verloren haben. Bevor es, also diese Woche Northern Arizona und das ist Flagstaff, glaube ich, ne? Und dann die Woche drauf nach Oregon. Ja. Ich würde mal schauen, dass ich es diese Woche genieße, weil nächste Woche, man weiß es nicht. Boise State hat Oklahoma State zu Gast, Sal. Boise State mit 4,5.
Sorry, I was distracted for a minute there when you said Boise State. Who are they playing?
Oklahoma State. Und Boise State ist Favorit mit 4,5.
And this is obviously on the blue carpet then?
Natürlich.
Yeah, Boise State to cover.
Wie groß wäre die Sensation, wenn das passiert, Jan?
Nicht so groß. Das ist ein sehr, also ich würde zwar auf Okie State setzen, aber würde mich überhaupt nicht wundern. Es ist halt ein sehr guter Mid-Major gegen einen aktuell offensichtlich gerade etwas strugglenden Power 5. Das ist jetzt nicht der größte, wäre jetzt nicht der größte Upset der Welt.
Gut, okay.
Wenn Northern Arizona bei Arizona gewinnt, reden wir über was anderes. Ja, aber das glaube ich nicht.
Yeah, but I mean, is Boise State still a mid-major as they're joining the Big 12 2.0 or the fact that the Big 12 2.0 is a mid-major conference now?
Never don't.
In the Big 12, also das jetzt durch, ne? Mit UCF, Cincinnati.
Houston, Cincinnati und BYU.
Houston und BYU, genau. Die werden
anyway,
Big 12
spielen. Apropos
BYU.
BYU.
Genau, Christian. BYU gegen Arizona State. In Utah, das in Ganze, Provo, ja. In Provo, Arizona State Favorit mit 3,5.
Das heißt, es ist, Arizona State ist einen halben Punkt auf neutralem Platz besser.
Nein, 6,5.
Ach so.
Das ist auswärts in Provo, also das ist im Stadion von BYU. Also, glaube ich zumindest. Das ist in Provo, ja.
Ich glaube nicht, dass Arizona State 6,5 Punkte besser ist auf neutralem Platz. BYU covered.
2-0 gegen 2-0. Gut. Dann, Jan, Iowa State, die Chance auf Redemption bei UNLV, die wirklich gar kein Bein auf dem Boden bekommt. Iowa State mit 30,5 auswärts.
30,5 ist natürlich echt viel, muss man mal sagen. Für eine Offense, die jetzt nicht die explosivste ist, die wahrscheinlich ihr Laufspiel irgendwann mal wieder entdecken wird, obwohl sie das gegen Northern Iowa auch schon nicht gemacht haben, die ja nun mal noch eine Ecke tiefer, sozusagen noch eine Stufe tiefer spielen. Ich würde sagen, dass UNLV covered.
UCLA im Rose Bowl gegen Fresno State, Sal, das ist der letzte Pick, den wir haben. UCLA mit 11,5.
This is a magical year. And UCLA is riding that, and I think that, they're going to win their games. As I mentioned, that Oregon's going to play only one winning team, and UCLA, I think Arizona State is 2-0. And UCLA is going to win, and they're going to cover.
UCLA hat übrigens 2 Wochen Zeit, jetzt sich vorzubereiten, weil sie letzte Woche spielfrei hatten nach ihrem Sieg gegen LSU die Woche davor. UCLA gegen Oregon, 23. Oktober, wie schon gesagt. Der Termin, den man sich aufschreiben sollte. Dann war es das zu den College Football Sofa Quarterbacks für diese Woche. Woche 2 in the books, Woche 3. Am Samstag mehr Football gibt es natürlich in der Big Show von Sportradio 360. Mehr Football gibt es das ganze Wochenende auf den verschiedenen Kanälen. Und mehr Football dann natürlich auch nächste Woche wieder, wenn es um die Sofa-Quarterbacks geht. Danke, Sal. Danke, Christian. Danke, Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Save Go Big Star. Red.
You beat me.
You did what you had to do, and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.